Herzlich willkommen zum Paderkast, dem Podcast rund um den SC Paderborn 07. Dies ist Folge 374, wenn mich nicht alles täuscht. Mein Name ist Sebastian und mit mir dabei ist heute der Kevin.
Der wieder in die Anmoderation reingebrabbelt hat. Schönen guten Tag.
Läuft ja im Hintergrund auch noch so ein Gesang. Jetzt muss ich mir noch heute Abend irgendwie diesen Spitzenreiter-Gesang besorgen, ne? Den hat ja Andreas, glaube ich. Hoffentlich hat er den gut abgelegt auf unserem SharePoint. Der muss ja vorne weg. Der ist
auf unserem SharePoint.
Ich glaube, das kam noch nicht so oft vor, dass wir den zwei Spieltage am Stück nutzen mussten, ne? Kann ich mich nicht dran erinnern. Durften, ja. Ich war sehr positiv überrascht letzte Woche, als ich das gehört habe. Das fand ich sehr, man hält an Tradition fest, fast so sehr wie die Menschen auf Borkum oder was das ist. Ja, Spaß beiseite.
Das vertiefen wir, glaube ich, nicht.
Genau, Spaß beiseite. Wir haben heute eigentlich ja was sehr Cooles zu besprechen, sind nur zu zweit. Die anderen beiden sind hausieren unterwegs und genießen den Titel des Tabellenführers. Genau, Smalltalk-Thema, was ich mitgebracht habe. Und zwar ist mir aufgefallen, auch wenn ich nicht in Elversberg vor Ort war, dass dort unsere Vereinshymne, also Helden geben nie auf, vor dem Spiel gespielt worden ist. Deswegen ist meine Frage, Kevin, findest du es sympathisch, wenn der gastgebende Verein die Hymne des Gastgebers spielt und würdest du dir das auch für uns, also ja, würdest du dir das auch bei uns im Stadion wünschen?
Das kann man natürlich pauschal so schwierig sagen. Generell finde ich es nicht unsympathisch. Jetzt ist es natürlich, der BVB wird natürlich niemals die von FC Schalke 04 spielen. Das ist dann auch wieder klar.
Schon bei uns im Stadion, die von Osnabrück, von Preußen Münster.
Ja.
Bielefeld.
Nee, fände ich gut. Wird nochmal für ein bisschen Zündstoff sorgen. Da würden die sich auf den gemischten Tribünen vielleicht auch nochmal ein bisschen aufheizen. Weiß ich nicht, muss nicht sein, aber es ist, ich habe es auch nicht das erste Mal erlebt, also das habe ich schon öfter erlebt, dass es das gibt. Mir fällt gerade nur nicht ein, wo das war.
Ich glaube, war ist das nicht auch auf St. Pauli? Oder gibt's bei irgendeinem Bundesliga-Verein?
In Hannover, glaube ich, gibt's das.
Kiel und Fürth machen es, schreibt Mona, das ist natürlich unfassbar gut informiert, die Mona. Sie müsste
Ich glaube, Hannover macht das auch. Aber ich bin mir nicht sicher. Also irgendein Verein, wo ich oft war, ich war oft in Hannover, in Dortmund, auf Schalke, Düsseldorf mal, ein paar Mal. Rot-Weiß Aalen war ich sehr oft eine Zeit lang, als sie noch in der zweiten Liga waren.
Das wurde auch gesungen. Willkommen aus Ostwestfalen und hassen Rot-Weiß Aalen. Konnte man gut vernehmen beim Elversberg.
Siehste?
Aber genau, also es kommt öfter mal vor, bei uns ja nicht, soweit ich weiß. Ist das eine Initiative für Paderkast regelt? Ich muss ja dazu sagen, ich fühle mich immer, also auch wenn es so plump ist, aber ich fühle mich immer sehr geschmeichelt, wenn ich bei einem Auswärtsspiel bin und da läuft unsere Hymne. Ich finde das sehr nett. Also es ist wirklich so, weil das ist ja, das müsste der Verein ja nicht tun. Und es ist eine nette Geste, finde ich. Ne?
Ist es auch. Ich glaube, es machen aber tatsächlich auch dann eher kleinere Vereine, ne? Die noch so ein bisschen.
Unsympathische Vereine wie Elversberg oder so.
Die sind doch total sympathisch.
Findest du, ja?
Ich finde den Trainer total sympathisch.
Das stimmt. Also würde ich aber generell unterscheiden zwischen dem Verein sympathisch finden und Personen,
Spieler. Ja, aber in dem Fall kann man beim Trainer schon fast behaupten, er wäre Elversberger, so lange wie der da schon ist, gefühlt. Elversberg ist mir jetzt nicht negativ aufgefallen. Ist halt so eine kleine Story vom gallischen Dorf irgendwie, ne, die irgendwie hochgespült worden sind. Ich weiß auch gar nicht, ich habe viel zu wenig Informationen, ob da sonst was für Geldgeber hinterstecken, dass die so einen Aufstieg hinter sich haben.
Aber ja, ein bisschen Geld steckt da schon hinter.
Die bauen auch ordentlich neu im Stadion, ne? Habe ich gesehen.
Ist guter Übergang, aber noch nicht ganz, so weit sind wir noch nicht. Stimmt. Also ich hab ziemlich viel, ich habe eigentlich mehr vorbereitet für die Sachen vorm Spiel als während und nach. Also
ist ja auch, ich finde, das sollten wir auch eigentlich viel mehr machen, denn das Spiel haben ja viele unserer Hörer gesehen, ja, die würden auch dann gerne unsere Meinung dazu hören oder auch sehen auf YouTube oder auf Twitch. Ja. Aber ich finde so das Drumherum auch immer sehr interessant. Die Entwicklungen, die Strömungen, die Anekdoten.
Ja, ich gucke seit meinem letzten Auftreten hier im Podcast immer noch neidisch rüber nach Heidenheim, dass die einfach gegen Chelsea gespielt haben und sonstige Sachen machen. Und da kriegen sie, glaube ich, von Void und noch irgendwem die Kohle reingeschickt. So ein bisschen. Jetzt, ich glaube nicht im Übermaß, ne, aber schon ein bisschen. Und was mir bei Elversberg aufgefallen ist, ist Novoline. Das ist doch Glücksspiel, oder nicht eigentlich? Ne?
Da waren ja, ich so habe die ganze Zeit selbst überlegt, ob das eine Erotikkette ist, aber ist das Novoline, ist glaube ich eine Solarium, also Sonnenbank.
Ach so, oder? Ich dachte, das wäre Spielcasino oder sowas.
Guck mal. Ich meine, da geht es um Bräune. Künstliche Bräune.
Okay. Schön
einmal unter den, wie man
Novoliner, früher stimmt.
Gesagt hat,
der Asi-Toaster. Novoliner ist doch Glücksspiel, oder nicht?
Nein.
Jetzt muss ich Google anschmeißen.
Novoliner ist nicht. Also Novum ist die Erotikbude.
Novo, ja, das stimmt. Aber Novoline ist Online-Slots und Spiele. Das ist
gut. Wie heißt denn dann die? Ach, Sunline ist dann, glaube ich, das Solarium.
Ja. Na, bei uns hat man früher gesagt, das Geld in den Novoliner schmeißen. Deswegen. Aber genau, es ist Glücksspiel.
Also, ich habe nie Glücksspiel betrieben.
Ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, einmal bin ich mitgegangen, weil es da so nett, da gab es immer eine Cola umsonst, das fand ich schon mal sehr gut. Wenn du mit 5 € in der Tasche in eine Spielothek gehst und immerhin eine Cola bekommst, dann ist das so ungefähr
teure Cola.
Ja, wenn ich jetzt regelmäßig gegangen wäre, hätten die es wahrscheinlich gemerkt, dass ich da nur für die Cola hingehe. Aber ich bin dann nie regelmäßig hingegangen. Aber mit den Freunden, mit denen ich da war, war das so, die so, oh, guck mal, hier kannst du voll viel Geld machen. Und dann haben die da alle ihre, am Anfang so 10, 20 Euro reingeschmissen. Und haben auf 10 Centfach das gedreht, das dauert ja dann auch ewig, bis das Geld weg ist. Und haben dann mal irgendwie 10 Euro rausgeholt und ich habe meine 5 Euro reingeschmissen und die sind da durchgerattert und habe ich gesagt, komm, was für ein Scheiß, lassen wir mal lieber. Und die hat es aber schon gepackt mit, oh, wir haben da 20, 30, 40, 50, 60 Euro rausgeholt und dann ging es irgendwann so weit, dass da irgendwie auf 1-2-Euro-Fach gedreht wurde und die 100er und 200er da reingezahlt wurden an 5 Geräten gleichzeitig und als dann nach 5 Minuten das ganze Geld weg war, haben wir, glaube ich, den Laden auch nie wieder betreten, aber das war so eine Phase, also ich glaube, jeder hat wahrscheinlich in der Jugend mal irgendeine Gruppe im Freundeskreis, die so eine Phase durchmacht. Ja, ist ziemlich dämlich, da kann man sein Geld lieber in riskante Aktien anlegen, das kann sich mehr lohnen als das. Ach, nicht, dass ich jetzt hier noch, jetzt komme ich noch ins Gefängnis, weil ich irgendwelche Sachen empfehle, aber ich wollte damit nur sagen, es gibt nichts Blöderes, als sein Geld in solchen Firmen, die Elversberg sponsoren, da in Rachen zu werfen. So.
Aber so viel dazu. Im Zusammenhang mit dem SCP über Glücksspiele zu sprechen, ist ja auch immer so eine Sache.
Sunmaker war das?
Hast du eigentlich mal, hast du da, also Sportwetten, sind Sportwetten auch Glücksspiel?
Dich? Ja, schon. Ich habe mal auf Dortmund gegen 1860 München im DFB-Pokal getippt und dann haben die 1-1 gespielt und
nur in der Verlängerung. 1860 München gegen Dortmund im DFB-Pokal getippt? Wie kommt man denn auf sowas? War da noch Werner Lorand da?
So ungefähr, ja. Das ist, glaube ich, schon weit über 10 Jahre her. Seitdem habe ich auch das. Also ich mache immer so eine Erfahrung, die ist scheiße, dann lasse ich es einfach sein.
Naja. Ich habe tatsächlich
Rüstungsaktien ist bei dem Kontext aber ein witziger Spruch von Thorsten im Chat, ja. Rüstungsaktien, wo wir gerade beim BVB gesprochen haben.
Beim BVB, ja. Ja, Watzke konnte ja nicht gut schlafen, als das Thema da ursprünglich aufkam. Hat er ja zumindest gesagt auf der Mitgliederversammlung. Das hätte ihm den Schlaf geraubt. Er wusste nicht, ob er das guten, reinen Gewissens... Naja, egal, vertiefen wir das nicht. Ich habe mal in einer Saison auf Spiele getippt, aber immer ganz wenig Geld. Und ich hätte ich weiß gar nicht mehr, ob das 5 Euro waren oder 10 Euro, hätte ich 954 Euro gewonnen. Es war einer der letzten Spieltage. Ich habe nur auf die Abstiegskandidaten gewettet unten und auf Bayern München.
Ja, wenn du,
Bayern hat damals gegen Schalke gespielt.
Ach, ein Spiel war das noch. Okay. Also ein Spieltag
der ganze hast du gemacht. Spieltag. Ich habe den ganzen Spieltag getippt. Aber ich habe eigentlich auf alle Außenseiter und auf Bayern getippt. Also alle Außenseiter und Bayern. Bayern hat gegen Schalke gespielt. Und ich glaube, das habe ich auch schon 100 Mal erzählt, aber es war, glaube ich, auch das einzige Tor von diesem Spieler jemals in seiner Bundesliga-Laufbahn. Edi Glieder traf dann in der, ich glaube, 89. Minute gegen die Bayern. Mein Tippzettel war bis dahin richtig. Und ich habe mich schon über 955 Euro oder Mark oder was auch immer das war gefreut. Ja, Pustekuchen. Und seitdem, also da bin ich so ausgerastet, dass ich das nie wieder getan habe. Das hat mich geläutert.
Also Tippspiel ist tatsächlich bei der Rückfahrt von Fußballspielen, also Auswärtsspielen, weil das ja meistens sonntags oder, also zuletzt war es immer sonntags, ne, wenn wir in Kaiserslautern gespielt haben oder so, samstagsabends, dann ist das so der Klassiker. Oder nee, auf dem Hinweg nach Lautern war das und auf dem Hinweg nach Düsseldorf, ich weiß auch nicht mehr, aber das ist mal gängig, dass die Mitfahrer alle irgendwelche Tippscheine am Laufen haben. Ist auch ganz spannend, dann hat es auch wenigstens Sinn, irgendwie erste Liga zu verfolgen oder so.
Aber ich fand das eben nicht spannend, es hat mir nämlich den Fußball kaputt gemacht, weil ich nur noch auf diese blöden Tippzettel geguckt habe und gar nicht mehr die Spiele richtig genossen habe. Das war nur noch so, boah, jetzt fehlt da noch ein Tor oder die dürfen jetzt keins mehr kassieren oder also das war
irgendwie. Man braucht ja irgendeinen Grund, um Wolfsburg gegen RB Leipzig zu gucken, ne? So, dann in dem Sinne, ich wollte bevor wir zum Sportlichen kommen, nochmal einen Hinweis loswerden. Thema Sonderzug habt ihr, glaube ich, oft genug beworben, aber kann man an der Stelle natürlich trotzdem nochmal machen. Ich glaube, letzte Woche waren es noch 150 Karten. Ich habe auf die Schnelle kein Statement gefunden, wie viele Karten noch für den Sonderzug über Ostern beim Spiel in Nürnberg zu haben sind. Aber das, also wenn welche zu kriegen sind, dann wahrscheinlich beim nächsten Heimspiel unter der
Süd, glaube ich. Noch, genau. Ja, könnt ihr nochmal was unter den Tannenbaum legen.
Ja, stimmt. Das hat Marco beim letzten Mal auch schon gesagt. Apropos unter den Tannenbaum. Es gibt auch noch eine Sache, die wir natürlich auch unterstützen. Und zwar gibt es eine Sachspendensammlung für die Kim Soziale Arbeit e.V. oder von, also die sammeln Spenden. Kim Soziale Arbeit e.V. und Mein Ball, Dein Ball e.V. Unterstützt auch vom Fanprojekt Paderborn. Und zwar könnt ihr da am 3.12. von 17 bis 20 Uhr, am 5.12. von 17 bis 20 Uhr und am 7.12., das ist am Samstag, von 12 bis 16 Uhr im Fanprojekt am Frankfurter Weg 27 in Paderborn oder im Slider Kilianstraße 2 in Paderborn auch am 7.12., also am Samstag von 12 bis 16 Uhr spendenlos werden. Gesucht werden zum Beispiel Schlafsäcke, Isomatten, kleinere Thermoskannen, Zahnbürsten, Zahnpasta, Damenhygiene und neue und gebrauchte Fußbälle. Das ist eine tolle Sache, die wir unterstützen. Entweder ihr hört euch jetzt die Uhrzeiten nochmal in halber Geschwindigkeit an oder ihr guckt einfach beim Fanprojekt auf Instagram, die haben es, glaube ich, gepostet, also Fanprojekt Paderborn, und da könnt ihr einfach schauen. Genau, das wollten wir also noch bewerben.
An alle Mitarbeiter von Zahnarztpraxen.
Ja,
Zahnarzt. Ich weiß, ihr kriegt alle genug von den Vertretern kostenlos in die Praxen gelegt, packt das in eine Beutel und bringt es dahin. Ist es gut verwendet.
Ich muss mal gucken, guck mal. Siehst du,
was hast du denn gemacht?
Eine blaue Zunge, genau, weil du Zahnarzt gesagt hast. Ich hätte schon das nächste Thema, das kann man natürlich jetzt nur gesehen haben, wenn man Twitch oder YouTube guckt. Aber ich könnte jetzt schon wieder in ein Smalltalk-Thema ausbrechen, das gibt's ja gar nicht. Und ich habe noch eins mal. Ich habe noch eins aufgetragen bekommen. Nein, ich habe, wer es nicht gesehen hat, ich habe eine sehr blaue Zunge, und zwar habe ich meiner Frau so einen Adventskalender selbst gemacht geschickt, und ein Teil davon sind eben Süßigkeiten aus Amerika. Und da gibt's so Warheads, heißen die, so kleine, ich weiß nicht, wie Gummibärchen, die halt die Zunge einfärben. Deswegen, da bin ich jetzt gerade drauf gekommen, weil ich das so witzig fand vorhin. Und deswegen, als du jetzt Zahnarztpraxen erwähnt hast, habe ich gedacht, ich muss mal nachgucken kurz, ob die Zunge immer noch blau ist. Aber wenn ich jetzt schlau gewesen wäre, hätte ich gesagt, seitdem wir Spitzenreiter sind, habe ich mir meine Zunge blau färben lassen, um mit der Sprache des SC, des Tabellenführers sprechen zu können. Ne?
Du liebe Güte. Jetzt wird es aber hochtrabend hier.
Ja, jetzt wird's. Ja, genau. Und das Smalltalk-Thema, was ich übrigens noch aufgetragen bekommen habe, war, können wir vielleicht am Ende machen, was wünschen wir uns denn eigentlich auf dem Stadionvorplatz für Essens- und Getränkebuden? Können wir nochmal drüber nachdenken, vielleicht fällt uns da später was ein.
Eine Menge.
Genau, dazu müsste aber einiges umgebaut werden.
Und ich wollte gerade sagen.
Und wo was umgebaut wird, das war in das Stadion, oder ist das Stadion in Elversberg, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Sind die Spieler beim Einlaufen nicht irgendwie aus dem Tunnel gekommen, sondern vom Parkplatz, sag ich mal, so links, also eigenes Tor von Elversberg, rechts neben der Fantribüne sind die quasi so mit ihren Stollenschuhen quasi schön über den Pflasterweg da gegangen. Und kamen dann da so eingelaufen. Das hat mich gut, noch stylischer ist natürlich, wenn man irgendwie über so einen Vorplatz geht, ne, so wie im Hermann-Lönz-Stadion. Das hat natürlich immer am meisten Style gehabt, wenn man da von oben so eine Treppe runtergeht und durch so einen Tunnel geht. Das war immer das Beste. Das war schon witzig, und zwar, weil die Haupttribüne erst nächstes Jahr oder überhaupt irgendwann anders noch umbauen. Erstmal bauen sie gerade 3.500 zusätzliche Stehplätze auf der Tribüne, quasi hinter dem zu Beginn des Spiels Gästetor. Und das fand ich sehr interessant. Weißt du, was ich gelesen habe? Dabei soll im zentralen Bereich der Tribüne ein sogenanntes Steh-VIP-Konzept entstehen, mit Selbstbedienungsmöglichkeiten für die Zuschauer und Abstelltheken für die Getränke auf der Tribüne. Also ein Steh-VIP-Konzept. Das ist, ich weiß auch nicht. Also wie kann man aus Stehplätzen noch mehr Geld rausholen? Ich weiß nicht, oder es heißt nur Steh-VIP-Konzept und kostet trotzdem 15 Euro nur, aber habe mich ein bisschen gewundert.
Werden die dann überdacht wie bei Kleopatra? Also das ist so richtig so Samt überall und so, also dass man auch nicht nass wird?
Ich glaube, überdacht werden die schon. Ich habe da irgendwas von der Dachkonstruktion gesehen.
Ja, also ich fand es auch lustig oder auch cool, dass der Verein so schnell dann wächst offenbar. Ja, ist immer der erste Schritt, erstmal Stehplätze reinbauen und dann pflastert man die irgendwann alle mit Sitzen zu. Kennen wir nirgendwo, natürlich nicht von uns, aber ja, scheint der gängige Konzept zu sein. No. Irgendwann werden die Leute, die jetzt auf die Steher laufen, mit 25 ja dann auch alt und träge und wollen sich dann hinsetzen, und dem wird dann so eine Geschäftsführung auch gerecht, indem sie das alles umwandelt.
Steh-VIP klingt schon so danach, als wenn man da 30 Euro aus dem Stehplatz rausholen kann, ist vielleicht gar kein schlechtes Konzept.
Siehst du, Teppich anstatt Beton und zack, 5 Euro mehr pro Karte, das meinte ich doch. So wie früher im Kino, wo man sich so eine Waldmeister-Bier da hinstellen konnte, ne? Also auf den Knopf drücken auch konnte, dann kam die Bedienung und dann hat man noch eine Tüte Chips bekommen.
Ja, ja. Vielleicht gibt's das da, wer weiß, das Steh-VIP-Konzept so hergibt. Auf jeden Fall bauen sie danach die Haupttribüne um. Das ist die Tribüne, wo jetzt unsere Fan-Szene oder Fankurve oder Fans drauf standen und wo auch die Sitze von den Trainern und der Mannschaft davor waren. Die wird danach umgebaut und dann soll es da auch Mannschaftskabinen und Funktionsräume und so ein Kram geben. Ist halt im Moment noch eine Stahlrohrkonstruktion. Es waren bei dem Spiel 8.922 Zuschauer. Die haben eine Kapazität gerade von 12.500, bald dann auch 15.000, also so wie bei uns. Im Moment laufen die quasi noch mit zu niedriger Kapazität für die zweite Liga. Mhm. Und die haben die Einwohnerzahl von Elversberg beträgt 12.843. Mhm. Das heißt also, mit 15.000 können halt mehr Menschen ins Stadion gehen, als die da wohnen. Also Paderborn hat ja mehr als das Zehnfache von Elversberg, was Einwohner angeht.
Ja, wie ist das denn in Sinsheim?
Ja. Genau, aber deswegen, klar, aus der Umgebung kommen da viele. Saarland ist ja nicht so viel
los. Saarland kannst du das gut machen, glaube ich, ne? Also, ja. Klar, es gibt noch einen 1. FC Saarbrücken, aber trotzdem gibt es, glaube ich, genug Potenzial, um da weiß auch...
Nicht. So groß ist das Saarland nicht? Ja nicht, oder? Wie viel haben die Einwohner? Die haben noch nicht viel.
Also die werden schon hinkriegen, ich meine, wenn die dauerhaft in der... Ich meine, wir haben ja auch
an eine Million Bielefeld abgehängt. Eine Million Einwohner, das ist doch... weniger als, also das muss
ja,
man sich
mal geben. Da passt ja wohl 15.000 noch ins Stadion, oder? Bei 1 Million Einwohnern im Saarland.
Ich meine, die haben ungefähr so viele Einwohner weniger noch als Köln, ne? Ja. Gut, dann muss es natürlich voll werden. Also das ganze Saarland kommt am besten nach
Elversberg. Ja, natürlich. Ja. Ich meine, wenn die sich in der zweiten Liga etablieren, ist das so wie bei uns in Arminia Bielefeld. Da geht ja auch keiner mehr hin, glaube ich.
Ja, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wo die im Moment stehen.
Wie ernsthaft du darauf jetzt reagierst. Ach ja, okay. Ja, nee, also ich finde, habe das auf jeden Fall auch gesehen. Ich finde es genauso überraschend wie die Spielweise des Vereins an sich in so kurzer Zeit. Das so aufzuziehen ist ja auch nicht verkehrt. Du musst ja erstmal Geldgeber bekommen, die das dann alles umsetzen. Ja. Sie planen offenbar auf jeden Fall dauerhaft zu bleiben.
Ja, schauen wir mal. Bevor wir auf das Spielerische kommen, was da passiert ist, wollte ich heute einmal die komplette Sendung hier, wenn ich schon dabei bin, auf den Kopf stellen. Und zwar würde ich gerne zuerst über die U21 sprechen. Die U21 hat nämlich mit 2-1 beim 1. FC Bocholt auswärts gewonnen. Vor 1.606 Zuschauern, das merken wir uns mal, in der Regionalliga West bekanntlich. Mit 2-1, genau, Jascha Brandt hat die Führung wunderbar also wirklich sehenswert besorgt, kann man so sagen. Und anschließend gab es einen Elfmeter, den Bocholt verwandelt hat, und dann haben wir nochmal ein Tor geschossen, und zwar Kevin Gleisner, der, ich glaube, auch eine hervorragende Vorlage von Jascha Brandt bekommen hat, also der wirklich im Moment auch sehr auffällig spielt, der Jascha Brandt, also wirklich ein absoluter Leistungsträger. Dann haben noch in der Schlussphase sowohl Tommy Bertels als Trainer und Niklas Natsch die rote Karte erhalten, und der Schulz hat noch einen Elfmeter gehalten, auch absolut schwach geschossen war. Genau, das zur U21, die steht sehr, 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 sehr gut da. Ich habe nämlich auch Siebter, genau. Und ich habe gesehen, dass die U21 den dritthöchsten Marktwert in der Regionalliga West hat. Nur der MSV Duisburg mit 3,5 Millionen und Borussia Mönchengladbach 2 mit 3,8 Millionen haben mehr. Wir haben mit 2,8 Millionen den, mit Abstand aber auch den drittgrößten Marktwert. Danach kommt Bocholt auf Platz 4. Klar, keine Sendung ohne mich, ohne Marktwerte. Das Thema muss mindestens einmal vorkommen. Aber es ist schon sehr, sehr deutlich.
Ja, und ist aber auch total spannend.
Ja.
Weil es das unterstreicht, ohne dass ich es wusste, was ich immer wieder nicht müde werde zu sagen, dass ein Großteil unserer Entwicklung der Profimannschaft und unseres Erfolgs auch der Profimannschaft darauf fußt. Ne? Also, dass wir diese ganzen Talente, ich meine, klar, da werden jetzt auch die Spieler berücksichtigt, die bei uns jetzt eingesetzt werden in der Profimannschaft, war nicht mit bei uns. Die werden ja jetzt nicht ausklammern, dass ein Engels zum Beispiel momentan nur noch in der ersten Mannschaft spielt. Er hat ja bisher genau, auch einige Spieler aus, dort ja. gemacht, und dessen Marktwert dürfte mal, das hast du bestimmt schon nachgeschaut, dessen Marktwert dürfte enorm gestiegen sein in den letzten Wochen.
Bei dem tatsächlich noch gar nicht so, glaube ich, aber was mir aufgefallen ist, ich habe dann mal auf die Marktwerte von der letzten Saison geguckt und war ein bisschen erstaunt.
Dass er hat geguckt.
Dass wir in der letzten, also mit der Mannschaft, die wir letztes Jahr hatten, die hatten einen Marktwert jetzt von 10 Millionen Euro. Also die Regionalliga Westmannschaft damals hat jetzt einen Wert von 10 Millionen Euro. So wird das, glaube ich, bei Transfermarkt, weil da natürlich viele Spieler aus der ersten eingesetzt worden sind damals, ne, in der zweiten. Wie du schon sagst, das ist halt das, was den Wert natürlich dann hochtreibt. Aber natürlich, weil auch viele Spieler wie ein Ansa oder so einen enormen Schub gemacht haben im letzten Jahr, ne? Ja, ich glaube, Maxi Rohr und Co. sind da auch eingesetzt worden. Die haben ja auch alle Marktwerte von 700.000, 800.000 Euro. Deswegen ist das ein bisschen verfälscht, aber man sieht schon, dass der Trend da ist. So, warum will ich jetzt über die U21 reden? Und zwar, weil wir gerade Niklas Natsch mit einer roten Karte, also ich glaube, das war auch eine Tätigkeit, die, der hat irgendwie ins Gesicht geschlagen oder so. Wo wir gerade über
Niklas... Übrigens gar nicht, dass er wieder da ist.
Ja, da hat er gespielt. Wo wir über den sprechen... Dessen Vater, wenn ich richtig informiert bin, stand von 1998 bis 2000 in der Regionalliga West-Südwest für den SCP auf dem Platz und hat am 5. Spieltag der Saison, also 99-2000, das ist der 22.08.1999, um 18 Uhr im Hermann-Löns-Stadion in Paderborn vor 1000 Zuschauern auch ein Tor geschossen, und zwar das 2:2 beim Spiel gegen gegen Elversberg damals. Genau, und genau, hat da das 2-1 beim späteren 2-2 geschossen. Also so bin ich dann auf die Brücke gekommen. Und wer das erste Tor geschossen hat, das war Antonio Di Salvo. Der ist aktuell, soweit ich weiß, U21-Nationaltrainer von Deutschland. Das bedeutet also, dieses Elversberg-Spiel 99-2000 hat fußballtechnisch weit seiner Zeit vorausgestrahlt.
Thorsten war übrigens dabei.
Thorsten war sicherlich dabei.
Schreibt auch.
Ich finde das immer sehr witzig, wenn man so einfach, ich habe ja, also, ne, wieso die Zufälle sind gut. Jetzt ist es schade, dass Niklas Natsch dann nicht in der ersten Mannschaft jetzt spielen konnte, dann hätte das nämlich noch viel besser gepasst. Aber, naja, zumindest so gibt es dann die Brücke zum Spiel vom Wochenende gegen Elversberg. Ich habe mir das irgendwie alles ein bisschen charmanter vorgestellt mit den Überleitungen. Als ich das rausgesucht habe, war ich total begeistert, wie gut das zusammenpasst.
Wie, ist doch schön. Alles ja. Gut.
Genau.
Ich finde das super. Hast du super recherchiert.
Ja, gut. Nee, also so viel zu vor dem Spiel. Das war unsere U21. Gut, dann gab es noch vor dem Spiel Pyrotechnik. 15 Jahre Passion in Paderborn.
Quatsch, hat man gar nicht gesehen.
Also, ja, es wird halt einfach oft ein Jubiläum gefeiert, denke ich mal. Genau, also das, wie heißt das, hat man das am TV wahrgenommen? Ich muss dazu sagen, ich war noch nicht,
Ja.
ich war noch nicht auf
Das war ja,
Position.
wie gesagt, die Spieler standen ja mit dem Rücken dazu bei der Aufstellung quasi am Mittelkreis, quasi, wenn die sich einmal begrüßen vorm Spiel. Und da war halt direkt dahinter die Büroshow. Und selbst Sky hat versucht, schnell mal ein bisschen die Kamera umzuschalten und haben dann schnell auf den Kameramann geschaltet, der mal an den Spielern vorbeigeht. Da musste ich echt lachen, weil das hat man so selten gesehen, weil diese Gästetribüne halt wirklich direkt hinter den Mannschaften ist und es hat hinter den Mannschaften lichterloh gefackelt. Es sah echt krass aus. Also ja, musste selbst ich schmunzeln. Vor allem, weil ich das mit dem TV, ich kann mir vorstellen, wie die Regie schnell so schnell umschalten.
Ja.
Und ja, wobei Sky ja schon häufig jetzt auch Choreos zeigt und so und auch mal Pyro. Aber ich glaube, das war dann der DFL auch ein bisschen zu viel. Die haben dann bestimmt einmal auf den roten Hot-Button gedrückt oder sowas und
Ja, ich meine, dagegen war Düsseldorf ja noch deutlich mehr. Bei einem Abendspiel hast du natürlich visuell deutlich mehr Möglichkeiten als bei einem Spiel bei
ja,
helllichten
aber da
Tagen.
konntest du es ja auch nicht wegschalten. Aber hier konntest du halt schon auf die Seitenansicht
Ich weiß nicht,
umschalten.
ob es dir aufgefallen ist. Gucke ich mir immer gerne Videos noch so an, so Vlogs aus den Stadien, weißt du ja. Und was mir da aufgefallen ist, dass mindestens dreimal innerhalb von, ja, das waren ja 3, 4, 5 Minuten, 3 oder 4 Mal sogar darauf hingewiesen worden ist vom Stadionsprecher, dass die Pyrotechnik zu unterlassen. Wo ich mir dann immer denke, naja, die Fackel ist jetzt an. Wir haben ja schon beim Spiel
Ja.
gegen Düsseldorf darüber gesprochen, dass die mit der auch relativ verantwortungsvoll, verantwortungsbewusst umgegangen wird. Also sprich, wenn man sich das
Die
auch
müssen.
anguckt, es wird keiner angezündet, es ist auch ausreichend Platz und da passiert nichts. Was soll man denn jetzt machen, wenn die Fackel einmal an ist? Das finde ich mal irrsinnig. Was sollen die denn machen? Oh, ich mache außen und hole einen Eimer.
Die müssen theoretisch für jede Fackel einmal die Durchsage machen.
Für jede Fackel?
Für jede, die neu angezündet wird, oder ja, die
Ach
müssen
so.
auch jede Fackel aufschreiben. Also
Ja.
der vierte Assistent ist in dem Fall ja dafür da. Das wusste ich zum Beispiel lange Zeit nicht, das hat mir Herr Robert mal erzählt, weil der zufällig diesen Lehrgang mitgemacht hat mal, für Stadionsprecher, ne? Und dann wird denen halt gesagt, sie müssen also der vierte Schiedsrichter muss jede dieser Fackeln, die du auf dem Bild siehst, aufschreiben. Und jede kostet ja den bekannten Betrag. Dann
Der
zählt er
Discount
die
in der
alle
zweiten
durch.
Liga, ne? Im Vergleich zur ersten, ja.
Bitte?
In der ersten, wenn wir aufsteigen, wird es noch teurer pro Fackel.
Ja, da wird es noch
Ist
teurer.
also quasi dauerhafter Black Friday in der zweiten Liga.
Der vierte Schiedsrichter, das finde ich halt krass. Deswegen muss der bei dem Spiel in Düsseldorf oder bei solchen Spielen wie dem in Düsseldorf, kriegen die vom Spiel eigentlich gar nichts mehr mit, weil die ja nur beschäftigt sind, damit irgendwelche Fackeln zu zählen und Töpfe. Das ist der Oberknall. Die müssen die ja alle notieren. Wenn die nicht notiert sind, auf dem Spielberichtsbogen können die auch nicht in Rechnung gestellt werden.
Kannst du dich einfach schätzen?
Du kannst dich also nicht im Nachhinein hinstellen und die Fernsehbilder auszählen, sondern der Schiedsrichter muss es dokumentieren. Nur dann wird es auch abgerechnet. Und wenn er das nicht tut, dann ist es für den Schiedsrichter natürlich ein großes Problem, weil dann kriegt der natürlich einen Einlauf, ne? Ich finde es auch krass, weil eigentlich habe ich immer gedacht, der vierte Schiedsrichter soll sich um das Sportliche kümmern.
Das wird
Der ist aber,
in Düsseldorf etwas schwierig gewesen sein, weil er auch dauernd eine gebrannt hat, ja.
ja, und ich glaube, in Düsseldorf oder bei einem unserer anderen Auswärtsspiele hat das der Schiedsrichter nämlich nicht gemacht, der vierte. Und deswegen mussten wir dafür auch keine Strafe zahlen. Müsste ich nochmal nachfragen. Es war bei einem unserer Auswärtsspiele, hat der vierte Offizielle die Fackeln nicht notiert. Sie waren nicht im Spielberichtsbogen. Drum ist keine Strafe, also keine, ne, pro Stück Strafe ausgesprochen
Wenn ich
worden.
jetzt also die ganze Zeit einen Rauchtopf habe und eine nach der anderen anmache, dann kann man ja nicht sehen, wann sie ausgegangen ist. Und demnach würde die Fackel, wenn sie das ganze Spiel durchleuchtet,
Ja, weiß ja jeder, dass das nicht so ist. Und jedes Mal, wenn du sie neu anmachst, muss wieder der Stadionsprecher durch die Durchsage machen. Ja, deswegen hat ne,
also du sagst, ja, wenn du sie neu anmachst,
das hat ja Jürgen Luther früher immer dann, als die Regelung kam, musste er es ja immer machen. Dann ist ja Robert quasi der Sidekick, nenne ich mal, geworden, also der Assistent, der unter anderem auch den Auftrag hat, diese Dinger durchzusagen. Und dann, da Robert ja glücklicherweise in der Medienagentur arbeitet, ist Robert zu uns gekommen, zu unserem Cutter, und hat gesagt, du, ich spreche das jetzt einmal ein, lass es mal aufnehmen, und dann spielen wir das immer vom Band ab. Deswegen wird es beim SCP immer vom Band abgespielt. gibt es dann so einen schönen, ne, kann man einmal, weil er natürlich keinen Bock hat, das 100-mal durchzusagen. Und der SC Verl zum Beispiel, der Stadionsprecher, fand das so cool, dass er darum gebeten hat, dass er eine Kopie von diesen, von dieser Datei bekommt. Und deswegen hört man Robert auch jetzt immer in Verl, wenn da was gezündet wird.
Das ist ja eine Vermarktungsmöglichkeit. Kannst ja deutschlandweit überall Robert
finden. Ja, genau.
Und dann auch immer so in einer anderen Tonlage. Liebe Fans, bitte unterlasst das Abbrennen von Pyrotechnik. Jetzt aber mal ehrlich.
Bitte. Lass das Abbrennen von Pyrotechnik hier in Verl sein. Lass das Abbrennen von Pyrotechnik hier in Bielefeld sein.
Genau. Dann mal die Takes durcheinander bringen.
Ja. Ja, sehr gut. Also wer Robert mal in Verl hört, der hat sich nicht verhört. Das ist
tatsächlich Robert. Er braucht ihn auch nicht suchen gehen. Auf der Tribüne.
Richtig, er ist nicht da. Er war auch noch ein Idiot.
Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Also, ja, wir lassen das
Bild. Aber der Stadionsprecher von dort ist öfter beim SCP im Stadion, so.
Ja, der muss sich ja angucken, wie Profis das machen, ne? Gut, also, ja, genug. Ich glaube, mehr gab es jetzt auch nicht vorm Spiel, also zumindest nicht, also nicht sportlich. Neben der Grimaldi-Sperre, der übrigens 3 Spiele bekommen hat, genau wie Hoffmeier. Ich glaube, das stand.
Darf ich dich nochmal kurz dazu fragen?
Ach so.
Ich weiß, du wolltest jetzt. Entschuldigung.
Nee, alles gut.
Sind wir eigentlich momentan die Fangruppierung, die einzige, die am meisten zündet, also die wirklich bei jedem Spiel jetzt zündet? Ich verfolge die
anderen. Da musst du die DFL fragen, die zählen das doch. Die können da bestimmt Statistiken
veröffentlichen. Also im Moment. Also mir fällt es bei anderen Spielen nicht auf, aber gut, ich gucke bei den anderen Spielen auch maximal die Zusammenfassung und dann wird es da vielleicht nicht drin sein.
Ich habe keine Ahnung.
Schon mal, also
ja, du hast es doch eben gesagt, die DFL muss es ja wissen. Wenn sie jede Fackel aufschreiben, können sie ja auch.
Ich schreibe mal der DFL eine E-Mail, welcher Verein zündet am meisten?
Das ist wahrscheinlich ein selbstgeschriebener Bildartikel. Wo sind die größten, wir hatten auch so hier letztes Mal, die Welle der Gewalt oder was habt ihr besprochen, ne? Wo sind die größten Gewalttäter, die Pyrotechnik-Zünder? Kann man alles in einen Korb werfen und dann schreibt sich doch der Bildartikel, kannst du fast KI-generiert machen. So ein Artikel bei Bild und Sportbild und was weiß ich. Ja. Keine Ahnung, du, ich weiß es nicht. Ich zähle die Fackeln nicht im Gegensatz zur DFL.
Ja. Weil, ja, also ist das eigentlich immer Passione?
Also erstmal, ich kenne jetzt, ich weiß ich nicht, welche Personen das sind.
In dem Fall denke, waren sie es ja.
Steht 15 Jahre Passione drauf. Wer da gezündet hat, weiß ich nicht. Und nee, kann ich dir nicht sagen.
Ja, gut, da brauchen wir jetzt ja nicht so tun. Das ist ja klar, dass das dann Passione war. Aber ist das generell, also weißt du das? Ist
nein,
das generell
ich weiß das
immer
nicht.
Passione, die das machen?
Wenn ich es wüsste, würde ich es auch nicht sagen, aber ich weiß es nicht. Hm. Keine ich Ahnung.
Dachte, die stehen zu sowas.
Ich bin da nicht drin. Ich kann dir das nicht sagen, wer da
zündet. Okay, aber hat mich ja nur interessiert.
Das war können, ja nicht verurteilend das können, gedacht. Das können doch keine echten Fußballfans sein,
die sowas machen. Ich wollte auf den Sendungstitel hinaus.
Ach so.
Mit Passione zum Höhen, irgendwas zum Spitzen, keine Ahnung.
Ist ja
egal, dann lass.
Lassen wir.
Spitzenreiter mit Passione.
Ah, jetzt verstehe ich, was du meinst. Ahnung. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben?
Genau. Lange Fackeln in Elversberg. Egal, so, weiter, komm.
Genau, wir wollten über, genau, Grimaldi, genau, da war ich stehen geblieben. Grimaldi gesperrt, 3 Spiele, genau wie Hoffmeier, für das gleiche augenscheinliche Vergehen. Michel verletzt, habe ich das eigentlich richtig gesehen? Ich habe das nur in irgendwelchen WhatsApp-Gruppen gesehen. Fällt bis zum
Saison, ist operiert worden, ja.
Fällt bis zum Saisonende aus, ne?
Nein, bis zum Ende der Hinrunde.
Ah, okay. Ich habe irgendwas von Saisonende gelesen. Also bis zum Ende der Hinrunde aus. Was war das? Meniskus oder irgendwas? Nee.
Ja, irgend sowas, ja. Wow. Nee, Meniskus nicht, sondern. Oh. Hab's vergessen.
Fällt
auf jeden Fall operiert worden.
Ja.
Klamm und heimlich.
Wünschen wir gute Genesung, gute Besserung und dass er wiederkommt mit der Information vorm Spiel. Und der Aufstellung, beziehungsweise, ja, mach beides gleich in einem. Was hast du gedacht? Wie stehen die Chancen ohne bulligen Stürmer wie das? Platte hat ja auch gefehlt, oder zumindest hat nicht von Anfang an gespielt in diesem Fall. Das wurde ja auch vom Kommentator so erwähnt, als sei er der größte Stammspieler aller Zeiten gewesen im letzten halben Jahr. Aber ohne bulligen Stürmer, ohne Michel, wie waren deine Gedanken vorher?
Ja, habe ich, glaube ich, letzte Woche schon mit. Nee, wann habe ich das? Nee, das war in unserer WhatsApp, ich weiß es nicht mehr, in irgendeiner WhatsApp-Gruppe, glaube ich. Mich hat das nicht sonderlich beunruhigt, weil ich einfach glaube, dass die Mannschaft in der Breite sehr gut aufgestellt ist. Und Wie gesagt, habe ich vorhin schon die U21 ins Spiel gebracht. Im Notfall hätten wir dort noch einige Spieler, die wir hochziehen können. Aber auch so im Starterkader kannst du Bilbia vorziehen, einen Costons reinbringen. Wüsste nicht. Also da war, ist mir nicht Bammel. Also jetzt sind es noch zwei Spiele für Grimaldi.
Ja, die auch werden viel, wir auch, ne?
Locker wegstellen. Bitte?
Schon viel. Drei Spiele. Da nimmst du dich ja, mal gut, 10% Ellbogen, der Saison raus, ne?
Ja. Ellbogen mutwillig in die Nase hauen ist halt auch nicht fein, ne? Also klar gibt es natürlich auch noch andere Vergehen. Das habe ich ja schon öfter gesagt, das Maß ist manchmal unterschiedlich und das finde ich komisch. Grundsätzlich ist es halt eine Tätigkeit und dann kannst du, die wollen halt, dass der Spieler sich das nicht nochmal erlaubt, ne? Und drei, ja, Spiele tun dem Spieler schon weh, ne?
Auf jeden Fall. Und der Mannschaft auch. Also, genau. Ich habe vor dem Spiel schon gedacht, dass, also vor allem, wenn auch Michel fehlt, weil das beides, also jetzt mal unabhängig davon, wie, ich muss hier kurz einmal ein Kabel aufheben, deswegen nicht wundern, warum ich hier einmal so unter der Bildfläche verschwinde. Nee, also ich finde das schon bemerkenswert, wie, also, dass und Michel und Grimaldi fehlen, weil beides nicht nur kräftige Spieler sind oder wie Michel eben gewitzte, Spieler sind, sondern auch eben sehr viel Erfahrung und Ruhe in so Situationen haben, ne? Also wenn ich mir angucke, wie Grimaldi die Bude dann gegen Nürnberg einfach mal macht, ne, und wenig Anlauf braucht, um Tore zu schießen, haben wir schon letzte Saison gesehen, also in der Rückrunde, dass er so der zuverlässigste dort vorne drin war und nicht lange rumgefackelt hat. Klar, also ich finde, das ist schon das, eine Qualität, ja, die beiden haben, die uns jetzt nicht zur Verfügung steht. Auch
nicht Startspieler, ja, man kann ihn reinwerfen.
Stimmt auch wieder, ist kein Startspieler gewesen oftmals, ja.
Ja, weiß ich nicht, also und Sven hat einfach bisher auch noch nicht gezündet, also das Ding ist, wir haben ja sowieso keinen, also gut, Bilbia ist der mit den meisten Toren, aber wir haben jetzt keinen Goalgetter, nenne ich mal so, keinen Mittelstürmer, der jetzt hier, von dem wir abhängig sind. Bei uns schießen ja viele Spieler Tore und insofern bin ich da recht zuversichtlich, dass wir das relativ problemlos überstehen. Hoffmeier hat sowieso auch gar keine Rolle fast gespielt.
Ja, genau. Mir ging es jetzt schon vor allem um die Stürmer oder um die Offensive.
Naja, also wie gesagt.
Aber ich finde mit Michel zurück, und genau, das ist gut.
Ich hätte sogar einen De Jong oder so mal in den Kader geholt. Aber kannst du halt auch für die zweite Mannschaft gebrauchen, klar.
Ich finde schon, dass uns mit Michel und Grimaldi dann noch für zwei Spiele ein, zwei Spielertypen fehlen, die wir sonst, also ich finde das schon,
natürlich,
das kann in gewissen Situationen vom Nachteil sein, sicherlich nicht überall.
Die alten Haudegen, die auch schon mal ein paar Sachen gesehen haben in ihrer Karriere, die dann auch auf Situationen reagieren können, auch im Zusammenspiel mit jungen Spielern, das stimmt. Hast du jetzt ja auch in Elversberg phasenweise vielleicht gesehen, dass da ein bisschen Abgezocktheit fehlte, also offensiv gesehen, und dass Mika Bauer halt zum Beispiel ein ganz anderer Typ ist als Sven Michel, körperlich wie auch psychisch auf dem Feld. Also das ist natürlich ein himmelweiter Unterschied. Mhm. Aber es ist auch immer eine Chance gewesen bei uns, ne? Es ist immer in den letzten Jahren eine Chance für die Spieler gewesen, die du nicht auf der Rechnung hattest. Jetzt hat Mika Bauer endlich mal seinen Startelf-Einsatz bekommen. Und die ganzen anderen Jungen spielen ja sowieso die ganze Zeit schon.
Vielleicht gehen wir es mal kurz durch. Es sind dann logischerweise Grimaldi, Michel und Michel rausgegangen. Die waren dann nicht mehr auf dem Feld, oder bei dem Spiel nicht auf dem Feld gegen Elversberg. Dafür sind dann Ansa und Costons wieder reingekommen, so gesehen. Und Engels ist rausgegangen, also auch nicht in der Startelf, kam später erst im Spiel. Mhm. Dafür dann der Bauer rein. Und Bilbia hat eher zentraler agiert in diesem Spiel. Sonst wurde noch gewechselt, und zwar Kurda, der auch noch eine prominente Rolle in diesem Spiel eingenommen hat, ist wieder in der Startelf gewesen. Ziemlich überraschend. Ich glaube, beim letzten Mal habt ihr noch gesagt, dass er kaum noch eine Rolle spielt. Jetzt ist er dann wieder von Anfang an dabei gewesen, obwohl ja der Kollege Scheller, eigentlich auch fit war und sonst immer Stamm gespielt hat. Also hat Kwasniuk in dem Spiel Laurin Kurda den Vorzug gegeben. Das waren so die Wechsel außen wie immer, Zehnter und Obermeier.
Wie eine Bank. Also mich hat damals Götzen Bauer natürlich überrascht, tatsächlich. Mhm. Aber unter der Prämisse, dass er gegen Elversberg halt auch einen schnellen Ball spielen kannst und musst, war Bauer vielleicht dann doch auch wieder eine sinnvolle Lösung.
Naja, gut, wenn du Bilbia zentral spielen haben willst, dann brauchst du ja wen auf der Seite, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass Bauer startet. Sagen wir es mal so rum.
Ja, auch nicht, nee, nicht unbedingt. Ich hätte auch gedacht, dass er vielleicht eher mit Bilbia, Ansa und Costongs vorne spielt. Aber gut, wir sind ja nicht der Trainer, deswegen, der Trainer hat das so entschieden. Dann, ja, Spiel. Erste 20 Minuten. Wie sind wir reingekommen aus deiner Sicht?
Gut. Finde schon gut. Du hast gemerkt direkt, dass beide Teams Lust und Spaß am Fußball haben, am Fußballspielen. Dass wir aber sehr wohl auch wussten, wozu Elversberg in der Lage ist und den Plan von Elversberg uns einfach auch gemerkt haben aus dem letzten Jahr, wo wir dort untergegangen sind, finde ich. Hast du schon im Rückspiel gesehen, aber das ist nochmal was anderes. Das war bei uns, aber jetzt in Elversberg hast du es auch gesehen, dass wir direkt wussten, okay, das sind die absoluten Stärken von Elversberg und dass wir uns da sehr gut drauf eingestellt haben. Also bis auf eine Situation, diesen Seitfallzieher, nenne ich es jetzt mal, ist Elversberg tatsächlich ja überhaupt nicht vor unser Tor gefährlich gekommen. Und wir haben auch ziemlich viel Balldominanz gehabt, finde ich. Ja. Und Elversberg hat so dann ziemlich schnell aufgehört, damit sehr hoch zu pressen. Also die ersten Minuten haben sie wirklich noch versucht, sehr hoch zu pressen. Da haben wir direkt mit langen Bällen operiert. Aber ich finde, wir sind dann relativ schnell dazu übergegangen, dass wir selbst das Spiel in die Hand genommen haben und Elversberg so ein bisschen auch Respekt uns Respekt gezollt hat, indem sie gemerkt haben, okay, das wird heute ein bisschen schwieriger gegen diese kompakte Paderborner Defensive, die ich außerordentlich loben muss, weil das war schon stark. Also wenn man vor allem mal so anschaut, wen Elversberg diese Saison geschlagen hat und vor allem auch wie und wie hoch, war das hier sicherlich eines der Spiele, wo man am meisten Bammel vorhaben konnte als SCP-Fan. Und dafür war der Start sehr gut ins Spiel.
Fand ich, also defensiv stimme ich dir da über das gesamte Spiel eigentlich voll zu, kann man eigentlich schon fast einen Haken dran machen, das war erstklassig. Also ich bin jetzt nicht taktisch so tief drin, aber das sah schon so aus, als wenn wir zu jeder Zeit sämtliche Offensivaktionen von Elversberg, also gerade mit Verlaufe des Spiels, wo das immer besser zu verhindern wussten. Das sah auch echt offensiv, ich fasse mal das gesamte Spiel von Elversberg zusammen, doch recht kläglich aus, wenn man, also so nicht kläglich, sondern eher verzweifelt, ne? So zum Ende des Spiels dann auch irgendwelche Distanzschüsse, als sie schon ganz weit hinten lagen und so. Also es war nicht die beste Leistung von Elversberg, kann man mal so sagen. Ich fand uns aber die ersten 25 Minuten auch offensiv nicht wirklich stattfinden. Also klar, wir hatten extrem viel Ballbesitz, irgendwie 60-70%, sagte der Kommentator zwischenzeitlich. Aber es kam nach vorne wenig Greifbares. So ein bisschen auch das, wo ich sage, ne, der Kommentator hat es auch mal herbeigeredet, da fehlt halt ein Michel oder ein Grimaldi oder ein Platte.
Ich glaube, die hätten es aber auch nicht geändert. Ich bin bei dir.
Naja, die hätten halt mal einen Ball halten können vorne, ne, in der gefährlichen Zone.
Ja,
das kam vor.
Das Überraschungsmoment hat einfach gefehlt. Ich finde, Elversberg hat es über diese ganze Phase auch gut gemacht, defensiv.
Das stimmt,
ne? Also ja. Beide Seiten haben defensiv gut gestanden. Elversberg hat es irgendwann ein bisschen gebröckelt, wobei wir auch ja noch einen Faktor gleich besprechen müssen, der da auch für maßgeblich war.
Welchen denn?
Aber Standards.
Ach so, ja.
Standards, finde ich, ist eine absolute Waffe geworden in den letzten Spielen bei uns und war in diesem Spiel sehr wichtig auch. Natürlich im letzten auch, klar, weil wir dadurch das Golden Goal quasi oder den Lucky Punch gesetzt haben. Aber in diesem Spiel war es einfach ein Mittel und Zweck, gegen eine Mannschaft voranzukommen, die einfach defensiv uns auch gut gelesen hat. Also man hat gemerkt, beide Mannschaften haben ein ähnliches Spielkonzept, ne? Also Umschaltspiel mit schnellen Ballstaffetten, mit wenig Stationen schnell nach vorne zu kommen. Und das haben beide Mannschaften gut gelesen, aber ich bin schon der Meinung, dass wir die erwachsenere Spielanlage einfach haben, da wir auch ein paar Jahre Vorsprung haben vor Elversberg einfach auf diesem Niveau. Das haben die beiden Trainer auch im Nachhinein ganz gut analysiert, finde ich. Quasi hat ja dann auch gesagt, er ist der Meinung, oder hat er vor dem Spiel, glaube ich, auf der PK schon gesagt, dass Elversberg ihn sehr an den SCP erinnert. Ja, aber dass man einfach durch die Erfahrung der letzten Jahre auch personell nochmal so nachbessern konnte in Paderborn, dass man halt die ein oder andere Stellschraube nochmal ein bisschen justieren kann. Und ja, also wie gesagt, ich bin bei dir. Wir haben auch nicht die Riesenchancen rausgespielt. Ja. Aber man hat schon auch dann gemerkt, dass es das berühmte Geduldsspiel wird, aber ich finde auf einem trotzdem attraktiveren Niveau, als man das von vom Klischee-Geduldsspiel so hat, ne? Wo man eher so langweiliges Rumgeplänkel mit vielen Fouls und Spielunterbrechungen so im Kopf hat.
War ja auch hier die zwei fairsten Mannschaften irgendwie oder sowas, ne?
Oder, das weiß ich jetzt gar
irgendwas
nicht.
Vielleicht liege ich da falsch. Ne, kann eigentlich nicht sein bei den ganzen roten Karten, die wir haben, ne? Irgendwas haben sie gesagt. Also es war auf jeden Fall ein sehr faires Spiel. Vielleicht verwechsel ich auch gerade was, aber irgendwie war es jetzt nicht, genau, war nicht so durch Fouls geprägt, das stimmt. Sehr lange Ballbesitzphasen, ja. Genau.
Ja.
Ja, würde ich so unterschreiben. Wie gesagt, ich fand es offensiv bei uns noch ausbaufähig, aber defensiv auf beiden Seiten. Ja, sehr effektiv. Und dann ist eben das passiert mit der zweiten Chance, die Elversberg in der 27. Minute hatte. Der sehr auffällige Petkoff hat sich dann da durchgesetzt. Da habe ich schon gedacht, als der so auf der rechten Seite gestartet ist und dann irgendwen hat aussteigen lassen, habe ich schon gedacht, ja, das ist halt das Typische, was Elversberg wahrscheinlich, wenn ich spiele, bis keine von denen gesehen, auszeichnet, dass sie selbst auch in solchen Momenten dann einfach eiskalt sind. Dann ist das... Der Ball ja aber eigentlich schon geklärt worden, beziehungsweise wurde nochmal zurückgelegt auf diesen, wie ist der Kollege, Damar. Und als der dann das noch so über den Ball gestolpert ist, habe ich gedacht, naja gut, einerseits typisch, dass dann so ein cooler Ball ins Tor geht und so ein echt so ein richtig dämliches, also so ein richtiges Kacktor da passiert. Aber da habe ich gedacht, jo, das ist halt typisch, was so eine Mannschaft wie Elversberg, die halt komplett überperformt in der Saison, oder was heißt überperformt, aber die echt einen guten Lauf hat, sagen wir mal, Momentum auf ihrer Seite hat, dass die dann auch da 1-0 in Führung gehen. Das hat mich dann irgendwie wieder nicht gewundert, obwohl die bisher nichts vom Spiel hatten. War das
ja,
bei
war
dir?
War ein ärgerliches Gegentor irgendwo, weil du es auch verteidigen hättest können, ne? Da waren wir nicht gut bei den beiden Spielern, finde ich. Elversberg hat es natürlich auch gut rausgespielt, war viel Dusel dabei. Worauf ich mich am meisten geärgert habe, ist einfach, dass der Torschütze über den Ball tritt und trotzdem einfach die Zeit hat, nochmal in Ruhe zu zielen und zu schießen und ihn zu versenken. Das ist für mich ein Ding, das darf auf einem Profiniveau eigentlich nicht passieren. Nee, das streicht das eigentlich, das darf da nicht passieren. Und da würde ich gerne mal vom Trainer dann eine Aussage zu haben, wie er das sieht, weil ich meine, musst du mal die Stoppuhr laufen lassen, wie lange der Damar da alleine stand. Finde ich schwierig. Aber letzten Endes kann es natürlich auch passieren. Wie gesagt, der Ball ist ja auch glücklich da hingekommen, wo er hingekommen ist. Ein bisschen Ping-Pong und ja, gut. Dann ist das Ding drin. Ich glaube, wurde noch abgefälscht von Korda, ne? Dann hatte Schubert auch keine Chance im Tor mehr.
Ja, ich hab, sorry für den Tonfehler gerade. Ich wollte mir nämlich gerade nochmal weil du die Zeit angesprochen hast, die er da braucht. Also, das wollte ich mir gerade nochmal live angucken. Also, ja, ich würde mal sagen, es ist, ja, 2 Sekunden vielleicht, ne? Also, es ist ja viel. Also, wenn du überlegst, 2 Sekunden, die du dir da den Ball,
dann ist aber noch länger vor im Live-Spiel.
Ja, der Ball wurde ja auch relativ, also so die Rücklage war auch relativ, die war auch schon mal eine Sekunde noch am Zappeln, ja. Aber nee, das klingt so wenig, aber ist natürlich viel, ne? Also da stand einfach keiner in dem Moment in der Nähe, ich glaube.
Auf dem Elfmeterpunkt standen irgendwie 2 oder 3 von uns, glaube ich.
Ja, 6, 7 Leute im Strafraum. Und dann war es, glaube ich, dann der ein Offensivspieler, der Bauer, glaube ich, der dann noch da, also der gerade wen anders gedeckt hat, der da hingegangen, also war eine Lücke. Genau, keiner hinten
gedeckt. So, und das, ja. Das haben sie auch gut gespielt bis zum
Damar. Könnt ihr jetzt nicht sagen, wer den Fehler gemacht hat?
Ja, weiß ich auch nicht. Will ich auch gar keinen raussuchen. Im Endeffekt haben sie, wie gesagt, ja auch das gesamte Spiel über eigentlich auf Note 1 bis 1 minus performt in der Defensive. Es ist einfach auch manchmal ein blödes Missgeschick aus dem Nichts heraus, Zufall, Dusel, wie auch immer man das nennen möchte. Und dann ist das Ding halt drin. Ne? Manche ist so. Also es war ärgerlich in dem Moment, weil wir auch echt am Drücker waren und Elversberg wirklich gar nicht stattgefunden hat offensiv. Aber es war auch jetzt kein Weltuntergang. Ich war jetzt nicht irgendwie niedergeschlagen und habe gedacht, das schaffen wir jetzt nicht. Ich
Warst du
glaube,
nicht,
letztes Jahr.
also du hast nicht gedacht, dass Elversberg jetzt das Momentum weiter durchzieht, nachdem sie jetzt auch 27
Hatte
Minuten
ich
offensiv nicht
komischerweise
stattgefunden
nicht.
haben?
Also
Ja.
vor dem Spiel hätte mich sowas beunruhigt, ja. Weil ja die ja quasi gegen alle favorisierten Mannschaften gewonnen haben. Aber nach dem Spielverlauf bis zu dem Gegentor habe ich gedacht, nee, da ist noch was drin. Also hatte ich jetzt nicht so die Befürchtung, dass es das war. Oder dass wir jetzt in ein 0-2, 0-3 laufen. Wir haben ja jetzt auch nicht, sind jetzt auch nicht ins Messer dann gelaufen, wenn wir unser Spiel einfach klug weitergespielt.
Das stimmt.
Hätten wir jetzt natürlich richtig aufgerissen, dann wäre es vielleicht das gekommen, was du gerade gesagt hast. Das hätte natürlich dann passieren können, dass wir dann ein, zwei Konter kriegen, wo Elversberg einfach auch brandgefährlich ist. Aber ja, so, man hat in den ersten Minuten nach dem Tor schon gemerkt, okay, wir spielen das und das ist eine große Stärke von uns geworden. Wir spielen das unaufgeregt weiter. Man merkt es der Mannschaft nicht wirklich an, dass sie gerade einen kassiert hat. Auch wenn Kwasniok das Gegenteil behauptet hat, er meinte, dass sie erstmal das Ding verdauen
Ja,
mussten.
fand ich aber auch schon, es gab viele so
Echt?
Frust, ja, so Frustfouls oder so, da waren viele Fouls dann auf einmal zu dem Zeitpunkt im Spiel. Also ich meine, auch die gelbe Karte von Kurda fällt irgendwie da drunter, der dann
Ja,
direkt auch
gut.
nach seiner gelben Karte, die auch sehr streng ausgelegt war. Ich fand das, er hat ihn ja nicht gestempelt, den Aslani, sondern das war eher, ja, ich hätte, also die gelbe Karte war sehr hart und danach hat er wieder einen Zweikampf gehabt. Und
Ja.
wo aber auch der Kicker schreibt und sich alle einig sind, dass das keine gelb-rote Karte war, auch außer die Elversberger in der PK nach dem Spiel, hätten das gerne so gesehen, aber ich fand das dann schon sehr so, ja, da waren dann einige, also der Spielfluss ist ein bisschen dahingegangen, aber du hast recht, wir haben ja jetzt nicht, wir haben nicht kopflos agiert, das fand ich auch gut, ja. Also
Noch.
ich habe gedacht, scheiße, ja, wenn du noch einen Punkt, habe ich gedacht, ist schon drin, aber ich habe gedacht, mal gucken, wie jetzt Elversberg jetzt auf, also ob die sie jetzt, also wenn die so weiterspielen, war ich mir auch sehr sicher, dass wir einen Ausgleich schießen oder dass wir, wenn alles so bleibt und dieses Tor das Spiel nicht grundlegend verändert, war ich mir schon ziemlich sicher, dass wir da auf jeden Fall also einen Punkt oder drei mitnehmen können. Aber ich habe auch gedacht, Mensch, jetzt zeigt sich halt auch wirklich, wie weit die Mannschaft ist, ne? Also vor ein, zwei Jahren hätten wir uns durch solche Gegentore völlig aus dem Konzept bringen lassen. Da hätte man gesagt, bis zum 1-0 war es super gespielt und danach kam nichts mehr. Da wir aber die gefährlichste Mannschaft der zweiten Halbzeit sind, was ich bis dato auch gar nicht wusste, mit 17 von 24 Toren in der zweiten Hälfte.
Elversberg hat aber auch, glaube ich, ziemlich viel Tore in der zweiten Hälfte gemacht.
Aber wir sind eine der gefährlichsten Mannschaften. Ich weiß nicht,
Ja.
ob wir die gefährlichste Mannschaft sind, aber
Ja, also
ja.
das ist so. Das ist sicherlich ein Thema jetzt auch, worüber wir sprechen könnten oder könnten, wenn wir jetzt so eine Folge mal einfach über die Entwicklung der Mannschaft sprechen würden. Bin ich genau bei dir, dass die Mannschaft genau in der Disziplin, nenne ich es jetzt mal Disziplin, einen großen Schritt gemacht hat. Ne? Der Kommentator hat gesagt, erwachsene reife Leistung, ne? Also dass sie quasi momentan zumindest den nächsten Schritt geschafft haben. Wie auch immer die Floskeln sind, du weißt, was ich meine, dass sie mit sowas unaufgeregt umgehen, dass sie ihr Spiel weiterspielen, sich nicht den Stempel aufdrücken lassen quasi, auch nicht überreagieren. Es war noch genug Zeit. Die Mannschaft hat das Selbstbewusstsein in sich selbst, das Selbstvertrauen in sich selbst, meine ich, um dann, wie man es jetzt am Ende der ersten Halbzeit gesehen hat, was ich krass auffällig fand, wie wir da noch mal aufs Gas gedrückt haben. Also das hast du richtig gemerkt, so nach dem Motto, jetzt hat die Mannschaft noch mal Lunte gerochen, weil sie offenbar gemerkt haben, die Elversberger sind schon in der Pause gefühlt.
Einmal, das war da nicht noch ein Lattentreffer dabei? Genau.
Ja, wir hatten Zehnter noch an die Latte,
Genau,
genau.
ja.
Das war ja die ganze Schlussphase, ne?
Ja,
Das war
ja,
ja
ja.
so
Ja,
richtig
genau.
bemerkenswert, fand ich. Das war die komplette Nachspielzeit, war so, ich habe gedacht, so, die machen hier so ein Tor. Also das, als der Lattentreffer kam, dachte ich, das gibt's doch nicht. krass, wie die Druck machen. Eine Ecke nach der anderen, ne? Dann ist es
die
ja
auch Ecken passiert. Aber auch so gefährlich. Ne? Ich muss auch sagen, also ja, wir machen jetzt gute Ecken, nicht erst seit der 96. Minute gegen Nürnberg, aber also Elversberg hatte da auch null Strafraumbeherrschung, oder? Also da war ja wirklich jede Ecke brennend gefährlich. Ich weiß nicht, also ich glaube, so gut, also ja, unsere Ecken sind gut und ich Pühne trainiert das bestimmt ganz gut. Ich weiß nicht, ob er der Standardtrainer ist, aber ich kann mir vorstellen, dass er als, genau, ja, der
Kopfball und Standard, ja, macht
das, Pühne. Das merkt man auf jeden Fall, ist auf jeden Fall besser geworden und also absolute Stärke, das stimmt. Aber Elversberg hat es, glaube ich, auch echt scheiße gemacht, oder? Also, die haben da eine Schwäche gehabt, glaube ich, die wir bewusst ausgenutzt haben.
Ich bin ja nie ein Freund davon, das mit der Schwäche zu erklären,
dass man es nicht macht. Aber die Strafraumbeherrschung.
Auch Nürnberg war ja unterirdisch bei Ecken von uns. Wirklich, da hast du ja, gegen Nürnberg hättest du ja gefühlt 3 Tore nach Ecken schießen müssen eigentlich.
Ja, auch nur, und wenn du so gute schießt, wie wir es tun, ne? Klar. Ja,
ich bin bei dir, das war natürlich auffällig, aber es ist wirklich momentan zumindest, wir haben vor ein paar Monaten oder Wochen noch drüber gesprochen, dass es mal wieder gefährlicher sein könnte. Es ist aber auch einfach facettenreicher geworden, dadurch, dass nicht mehr nur Obermeier die Dinger tritt, sondern auch Zehnter sehr viel macht. Zehnter für mich sowieso unfassbar. Also ich glaube, wenn der nicht im, also ich hätte sogar Angst, dass der im Winter schon abgekauft wird, aber der ist im Sommer weg, bin ich mir ziemlich sicher. Unfassbarer Spieler, für mich mit der wichtigste überhaupt im ganzen Kader. Was der für Flanken und für Läufe macht, Flankenspiel schlägt, Ecken schlägt, aber auch Läufe macht, ist echt vom Feinsten. Ist gar nicht immer so auffällig, aber ist einfach unfassbar in der Technik auch, in der Ballannahme, in der Ballfortführung, im Abspiel, in der Antizipation von Situationen. Finde ich echt bombastisch und wie gesagt, kann Standards mit sehr, sehr viel Schmackes trotzdem gezielt auf den Mann bringen, auf den Mitspieler.
Weißt du, bei welchen Spielen der gefehlt hat? Der Aaron, Zehnter? Also der war 2 Spiele lang verletzt und nicht dabei.
Ich glaube, gegen Braunschweig war es, ne?
Ja, und gegen Kaiserslautern, wo wir 3-0 verloren haben.
Ja.
Also schon bezeichnet, ne? Das sind so ziemlich die schlechtesten Spiele mit, oder die erfolglosesten Spiele. Ich meine, wir haben einmal verloren. Mehr Niederlagen, Niederlagen konnten jetzt nicht dabei sein. Und
nee, aber ist ja auch, also es fußt natürlich nicht alles auf ihm, aber es ist immens wichtig einfach. Das
ich finde, mit 6 Vorlagen und einem Tor sind 7 Scorerpunkte schon
gut. Ja, weil musst du dir mal reinziehen. Der ist ja im Winter letztes Jahr zu uns gekommen, mit 19, glaube ich. 18 oder 19 Jahren aus Augsburg, Regionalliga, und ist seit März ungefähr Stammspieler bei uns, unangefochten, was mir in der Rückrunde gar nicht so bewusst geworden ist. Zumindest weiß ich es jetzt nicht mehr, ob wir das da schon so thematisiert haben.
Hat schon 14 Scorerpunkte über saisonübergreifend.
Ja, und Kwasniok hat jetzt auch letzte oder vorletzte Woche gesagt, der geht sehr, sehr davon aus, dass er irgendwann weg ist. Hat aber natürlich, und das war in diesem Podcast, nämlich Trainer, Trainer spricht mit Trainer oder wie das Ding da hieß.
Den du letzte Woche empfohlen hast, genau. Ja.
Genau. Wo Kwasniok dann auch sagt, wir werden dann auch wieder, es gibt schon Spieler, denen Startlöcher mit den Hufen scharren, aber einen Zehnter zu bekommen ist echt so. Ja, es spricht einerseits für das Erfolgsmodell, was wir in Paderborn fahren, unser, also Erfolgsmodell im Sinne, ne, von Nachwuchsausbilderverein. Aber so einen Spieler auszugraben, finde ich so krass. Ja. Der war ja vorher auch schon U-Nationalmannschaft bekannt und so, ne? Aber in Augsburg hat er halt einfach nicht gezündet, hat die Chance nicht bekommen.
Kommt bald zum Di Salvo in die U21-Nationalmannschaft bestimmt irgendwann. Jetzt ist er noch in der U, hat aber sein Debüt erst in der U20
gegeben.
Ja, hat
jetzt ja ausgesetzt, wegen seinen Problemen, die jetzt wohl weitestgehend behoben sind wieder. Wo er aber sicherlich auch froh sein wird, wenn Winterpause kommt, dann kann er ein bisschen nochmal auskurieren.
Ja, Marktwert aber, von 400.000 auf 2 Millionen gesteigert bei uns, ne?
Ja, und sorry, der wird die Rekordablöse, der wird noch mehr als Muslija bringen.
Ja, mal gucken, ob er 18 Millionen schafft, so wie dieser Nürnberger da, dieser aus, aus Griechenland da. Naja.
Tsimas.
Ja, genau. Ja.
Das ist aber nur eine festgestellte
Ablöse. Das sind immer so diese 18 Millionen. Ja gut, okay, der ist ja nur ausgeliehen, ne, oder so, aber trotzdem.
Naja, also ausgeliehen und die
nichts Nachhaltiges, halt.
Ja. Naja, also das war jetzt ein kleiner Exkurs, da haben wir natürlich noch andere Spiele auch, aber ich finde, diese Flanken-Ecken, die dann da kamen auch, glaube ich, meine ich mich, sind alle über die linke Bahn. Also richtig Power gemacht und dann macht Kurda das Ding. Das ist natürlich auch für ihn eine schöne Geschichte, nachdem er vorher als Unglücksrabe bei 0-1 abgefälscht hat, mit Gelb-Rot schon fast vom Platz geflogen ist und sicherlich sich auch gedacht hat, ich werde ausgewechselt in der Halbzeit, was ja dann auch so kam.
Ja, war ja auch, glaube ich, also hätte sich nicht mehr so
Und
viel erlauben können.
der Kevin ja auch schon mehrfach im Padercast geschimpft hat, dass er immer nach Eckbällen das Ding an den langen Pfosten runtergetropft bekommen hat und das Ding nie über die Linie drücken konnte. Hat er sich diesmal gedacht, so, den Buglitz zeige ich jetzt mache ich das Ding rein. Ja,
Mal
alles
gut.
gut.
Die Ecke dann, von, also die war von Obermeier, ist natürlich auch geil, wenn du, wie du eben schon gesagt hast, zwei Leute hast, die gut Ecken treten können.
Ja, das wirst halt nicht, bist nicht so ausrechenbar. Cool wäre, wenn sogar noch ein Dritter dazu käme, weißt du? Also, das ist so, aber zwei ist schon Luxus, finde ich. Also, das ist schon gut. Und Obermeier macht es ja auch immer wieder gut. Das wollte ich jetzt auch gar nicht damit abwerten. Aber es tut einfach gut, wenn du dann unerwartet auch einen Zehnter schießen lassen kannst oder die auch mal von der jeweils anderen Seite die Ecke schlagen oder sowas, ne?
Ja.
Ist schon gut.
Genau, dann mal die Halbzeit, war ich auch sehr optimistisch. Selten, dass das meistens, also hätten wir den Ausgleich nicht geschossen, hätte ich gesagt, boah, scheiße, dass es jetzt Pause ist. Wir waren gerade echt gut im Flow, so war es dann echt gut. Dadurch, dass wir eine der stärksten Mannschaften der zweiten Hälfte sind oder unsere Stärken da vor allem liegen, habe ich mir gedacht, jetzt lässt sich Kwasniok und Trainerteam bestimmt was einfallen. Da war ich sehr, sehr, sehr optimistisch. Der Einzige, der mir in dem Spiel, vor allem in der ersten Hälfte echt leid getan hat, war dann tatsächlich Elias Ansah, weil du hast den vorne immer laufen sehen, manchmal auch ein bisschen so gefühlt resigniert, also so Körpersprache. Ich glaube nicht, dass der war immer Vollgas gegeben, aber das manchmal sieht das so aus, wenn so ein großer, schlaksiger Spieler dann so aufhört zu laufen, dann sieht das immer so ein bisschen aus, als wenn er dann so, ne? Aber wir haben ja nicht richtiges Pressing gespielt, wir haben ja ab der Mittellinie oder wir sind die jetzt nicht besonders hoch angelaufen, wir haben die machen lassen, aber da kam ja nicht viel bei rum, offensiv für Elversberg, das war sehr gut, also ich will da nichts kritisieren, aber offensiv hat nicht, weil mir, also ich will nicht sagen, dass Ansa mir nicht gefallen hat, das meine ich überhaupt nicht, sondern ich meine, er hat einfach echt wenig so richtig Chancen gehabt, sich da auszuzeichnen, ne? Und das meine ich, dass
deswegen
wäre so ein Grimaldi, der dann neben den Ball annimmt und dann nochmal so ein bisschen was öffnen und kreieren kann, also im Sinne von ablegen, ja, keine Ahnung. Irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, da fehlt in der ersten Hälfte, ne, bis zum 1-1, habe ich gedacht, irgendwas offensiv fehlt, war ich mir sehr sicher. Also hat mir nicht.
Ja, finde ich interessant. Ja. Also ich finde genau deswegen hat mir das nicht gefehlt.
Also Bilbia war natürlich maximal auffällig, aber sonst
ja. Auch da muss ich sagen, immer es gibt ja immer wieder Stimmen, die Bilbia auch irgendwie so Formschwäche andichten. Ich habe das in ein, zwei Spielen war natürlich nicht so auffällig. Das stimmt schon, aber
ich meine jetzt nur in dem Spiel Ansa.
Ja, aber
okay.
Ich finde den Gesamt gesehen über die ganze Hinrunde auch, ist er einer der absoluten Gewinner im Team. Unfassbar, wie der sich aufopfert, wo der überall arbeitet und rennt und trotzdem dann immer noch die Spritzigkeit hat, vorne gefährlich zu werden, ist auch ein sehr begnadeter Fußballer. Also da können wir echt froh sein, dass wir den bekommen haben. Und dass man den auch so konsequent aufgebaut hat, nenne ich es jetzt mal wirklich aufgebaut hat, finde ich genau richtig. Also das ist für mich auch der Dreh- und Angelspieler vorne drin. Ja, finde ich ganz stark.
Ja.
Wir könnten nur da fehlt noch einfach, der und Michel könnten sich mal weniger konkurrieren. Da hat man manchmal das Gefühl, der eine gönnt dem anderen das Tor nicht. Und dann
finde ich nicht.
Ja, gut, dann habe ich vielleicht auch zu viele Infos.
Ach so.
Also dann sieht man immer, der eine schließt ab, wo man denkt, das spielt doch mal rüber zum anderen. Aber ist auch also auf hohem Niveau gemeckert. Ne? Also wie gesagt,
aber
ich finde.
Positiv oder negativ sich gegenseitig befeuernd?
Ich habe ja konkurrieren gesagt. Das Rest kannst du dir selbst überlegen. Alles gut. Ich glaube, in der Mannschaft stimmt es sehr, 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 sehr gut, weil die Mannschaft ist richtig gut beieinander und wenn, dann ist es ein positiver Konkurrenzkampf, der ja auch okay ist. Ne? Michel will Tore machen, Bilbia will dann aber natürlich auch Tore machen und dadurch, finde ich, stehen sie sich manchmal in der Kombi im Weg, obwohl sie eigentlich sehr gut zusammenpassen.
Ja, da passt vielleicht, ne? in der zweiten Hälfte die Szene zu, wo also ich finde das ja grundsätzlich gut. Ich glaube, Bilbia hat so einmal mit dem Außenriss oder wollte abschließen. Das wäre sehr sehenswert gewesen, wenn der reingegangen wäre, aber war Ja, weiß nicht, ob man dann noch hätte querlegen können, aber ich finde das grundsätzlich immer,
Croissants war ziemlich frei,
ja,
nicht?
ich finde das
Ja.
grundsätzlich aber gut, wenn der Abschluss gesucht wird, weil du hast häufig diese
Ja,
Spiele gehabt, wo wir den
bin ich
Ball
bei dir.
ins Tor tragen wollen, deswegen, das war, ja, war gut. Ich bin gerade, danke an den Pandalipper im Chat, der hat nämlich geschrieben, dass es Koda mit einer Halbzeit in die Elf des Tages geschafft hat. Das
Da
schaffen
war
nicht
ich gerade auch
viele.
überrascht, habe ich gar nicht wahrgenommen.
Ja, und was ich noch dazu sagen wollte, sind drei Leute von uns drin, Kurda, Brackelmann und Costons. Das ist auch, glaube ich, eine Premiere. Und dass es Kurda mit einer gelben Karte schafft und zur Halbzeit ausgewechselt. Das ist ja, ich
Und
weiß nicht, was
einem
ist mit dem Kicker los?
abgefälschten,
Genau.
also ne, abgefälschten Eigentor wollte ich fast
Ja,
sagen,
das
aber
haben sie zu Recht ja auch
Und
nicht
Costons auch, der
gewertet.
ausgewechselt wurde, ne? Also
Ja, gut,
das hat
war.
der Kommentator ja auch absolut zelebriert, ne, bei beiden Torschützen, dass der SCP jetzt immer die Torschützen
So
auswechselt.
voll, ey, so dämlich, ne? Ich meine, gut, wir mussten 90 Minuten lang viel erzählen, ne? Aber
Ja.
interessant ist, dass schon wieder Jean-Luc Dompé drin ist. Gefühlt müsste der HSV gut, die stehen auch auf Platz 2. Kommen wir später zu. Also, Halbzeit war dann vorbei. Es ging dann wieder munter weiter und
Wechselt, ne? Gut raus.
genau, wie
Scheller
angesprochen,
rein.
ja, hast du nicht gemerkt, den Wechsel, also nicht im negativen Sinne, sondern ging nahtlos weiter. Fand ich gut. Und dann war eigentlich, fand ich so eine der besten zweiten Hälften, also eigentlich relativ, ich weiß gar nicht, ob Elversberg überhaupt nochmal irgendwie, ja, die hatten vielleicht eine Flanke oder so, aber da kam nicht mehr viel. Und dann war es eigentlich, ja, so ein bisschen so ein Warten auf den Moment, wo das Tor fällt. Und dann natürlich wunderbare Vorlage von Bilbia auf Costons, der den Ball dann einfach mit so einem Dropkick reinmacht, links unten.
Also wir hatten vorher schon noch eine richtig dicke Chance, ne?
Echt? Habe ich ihm
Wo
auf dem Schirm gehabt.
Zehnter wieder richtig schön die Flanke auf Bibias Kopf bringt
Ach ja,
und wo
stimmt.
Christoph diese Glanzparade daraus, wo ich dachte, Alter, aus gefühlt 3 Metern so einen
Ja.
Reflex rauszuholen, ist auch schon nicht schlecht.
Ja, war schon gut, aber wenn der Ball einen halben Meter weiter links oder rechts gekommen wäre,
Das
und das
stimmt,
meine ich jetzt
ja.
ohne Kritik, weil ich hätte
War,
ihn
nee,
besser
war
verarbeiten
richtig,
können,
kannst du
aber.
besser, kannst den Kopfball besser platzieren, das stimmt. Aber so war, sah schon stark aus für den Keeper.
Nee.
Also war auf jeden Fall eine Keeper-Szene,
Ich will
ja.
hier in dem Fall jetzt den Kopfball nicht kritisieren, sondern ich wollte so ein bisschen, das wollte sich der Kommentator ja ungefähr fünfmal in der Wiederholung angucken, diesen Reflex, der auch zweifelsohne gut ist. Aber ich finde, bei der Ecke hast du halt auch wieder gesehen, also ich war mir ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich nochmal nach einem Standard oder einer Ecke ein Tor fällt, weil einfach, also der
Ja, die
Torwart klebt auf der
Innenverteidiger waren
Linie,
absolut
keiner hat raus, also.
anfällig.
Ja, also die haben ja jedes Kopfballduell da gefühlt verloren, ne? Also Kwasniok hat mal irgendwas von Zweikampfquoten erzählt. Ich glaube, das Spiel war 50-50 mit Zweikämpfen. Jetzt Luftzweikämpfe, aber die Statistik auch drin, muss ich mal gerade gucken. Ich glaube, die habe ich sogar extra rausgel. Nee, Luftzweikämpfe habe ich nicht mit drin, aber er sagte mal, dass die Zweikampfstatistik gar nichts aussagt. Das würde ich auch sagen, weil wenn du jedes Kopfballduell gewinnst und dafür irgendwelche anderen riskanten Sachen nicht, ja genau, Luftzweikämpfe war auch 50-50. Also, aber ne, die Statistik sagt gar nichts, wenn du halt bei fast jeder Ecke den Kopfball aufs Tor kriegst.
Ja,
Also,
eben. Das ist so, ne? Also, was danach, also wir haben ab dieser Szene, glaube ich, spätestens wieder den Druck erhöht. Also, bin auch bei dir. Wir waren die klar aktivere Mannschaft in der zweiten Halbzeit. Elversberg hatte dann ja noch das Problem, dass der Kapitän angeschlagen war. Dann musste er behandelt werden. Ich glaube, der war auch beim
Tor raus,
Gegentor
ja.
noch draußen, ne? Also die waren in Unterzahl.
Na gut.
Bitte?
Ja, ich sag ja gut, aber das passiert. Also,
Ja, alles gut.
ne?
Damit, ne, ich wollte nur sagen, das ist dann, und das war mir gar nicht so bewusst, die haben ja zudem, also bevor der sich verletzt hat, zwei verletzte Sechser, zwei Innenverteidiger. Das hast du dann schon gemerkt, wenn du diese Info hast, dass da, das erklärt vielleicht auch, was du gesagt hast, dass so ein bisschen diese abgeklärt hat in der Luft, also in der eigenen Box dann fehlt oder die Abstimmung nicht so ganz hundertprozentig ist. Aber alles Erklärungsversuche, wir haben dann, wie, das wollte ich ja gerade schon einleiten, wunderschönes Tor gemacht, finde ich. War ein richtig schöner Spielzug. Mit Obermeier, Bilbia, der dann auch den Super auf Costons ablegt. Und der ihn dann auch richtig schön verwandelt, muss man mal sagen. Und da muss ich, habe ich mich auch wirklich auch für ihn gefreut, weil der ja immer sehr kritisch gesehen wird.
Auch
Auch
hier
hier
im
in der Sendung
Podcast,
oft.
ja.
Auch hier, ja, aber nicht nur hier im Podcast, sondern auch generell. Ich finde, Croissant ist auch eine absolute Bereicherung für die Mannschaft. Er ist natürlich nicht der Goalgetter, den vielleicht viele sich von ihm erhofft haben.
Hat aber auch eine sehr gute Flanke in der ersten Hälfte gehabt, wenn ich mich
daran
erinnere.
Ja, und ich finde auch, der spielt allgemein sehr gute Bälle. Also auch hat er auch gute Laufwege, reißt auch Lücken. Das sind halt einfach andere Attribute, die sich Fans wünschen und die sich dann aber vielleicht auch ein Kwasniok bei ihm gedacht hat. Beziehungsweise wie man ja in dem ich gucke zu viele Interviews und Podcasts, glaube ich, was den SCP angeht. Das war letztens bei Sky dann, wo sie gesagt haben, Kwasniuks Sohn hat ja Crosstones quasi gescoutet und hat gesagt, der soll sich den mal angucken, der Papa. Und
echt?
Ja. Kwasniuks Sohn fährt tatsächlich durch die Benelux-Länder und Österreich und Co. und guckt sich Spieler an, und wenn er einen Spieler sieht, schreibt er seinem Vater dann: Hier, hab einen gesehen, guck dir den mal an. Und bei Crosstones ist es wohl offenbar tatsächlich so gewesen, dass Kwasniok Junior den entdeckt hat.
Crazy.
Obwohl er nicht beim SCP angestellt ist.
Ja, gut, aber das ist ja ungefähr so wie die Scouts beim FC Heidenheim. Da geht man im Sportstudio, die machen das halbtags.
Weißt du, solche Stories finde ich mega spannend. Ja. Sowas höre ich mir gerne an. Das musst du auch nicht bis zum Erbrechen ausrollen, aber solche Sachen finde ich cool. Und wenn ein Fernsehsender, also jetzt in dem Fall war es ja Sky, sowas dann auch bringt, das war der Podcast mit Tusche und Hartmut von Kameke.
17:30 letzte Woche irgendwie, habe ich was gesehen.
Genau, mit Kwasniok zusammen, richtig. Und Podcast in dem Sinne, aber sie haben es ja auch live auf, glaube ich, Sky Sport News HD kommt das immer. Und da war Kwasniok zu Gast und da hat er es erzählt. Sehr und cool. Das finde ich einfach cool. Also das ist eine coole Geschichte. Ich finde, der, wie gesagt, um zu meinem Ausgang zurückzukommen, der Spieler kriegt zu viel Lack. Er kann sicherlich hier und da noch ein bisschen was lernen und auch zulegen. Das wird er aber auch selber wissen. Grundsätzlich ist aber seine spielstrategische Antizipation, merkst du auch, weil es aus den Niederlanden kommt, die da sind da sehr, sehr affin, was Taktiken, das Umsetzen und das Inhalieren von Taktiken angeht, weil die einfach von der Kinder dann da drin geschult werden. Das merkst du. Da finde ich, passt der super in unser System rein. So, jetzt habe ich genug gelobt. Das Tor stimmt, war ja jedenfalls toll.
Ja.
Ich bin fast zur Decke gesprungen und war, da habe ich mir gedacht, so jetzt, wie du es gerade gesagt hast, da fällt mindestens noch ein Wald aus. Ah, ich muss erstmal Luft holen.
Ja, genau. es hat dann ein bisschen gedauert. Es kam erstmal Engels rein für Costons, wie du schon gesagt hast. Immer der Torschütze wird ausgewechselt. Haben dann auch Räume gehabt. Ich glaube, so Nachsetzen von Bilbia hat nochmal, genau das, was ich vorhin erwähnt habe, ne, da hätte er den Ball fast selbst reinmachen können. Rohr hat sich dann eine gelbe Karte abgeholt und dann hat es nicht lange gedauert, bis dann in der 80. Minute Brackelmann nach einem Freistoß nachsetzen kann. Fast hätte Ansa den Ball schon reingemacht, aber dann wurde nochmal geklärt und Brackelmann kann ja seine Serie fortsetzen. Fand ich auch sehr cool. Er hat ja schon fast eine Routine jetzt bekommen im Jubeln. Hat gut gepasst, wieder in der 11 des Tages, super. Und ich glaube, danach war Elversberg einfach tot. Da war dann, kam nochmal Platte rein. Hat mich auch gefreut, dass der nochmal ein bisschen Bravo Sanchez sicherlich für ihn auch wieder. Ich glaube, das letzte Mal war er in Köln aktiv, ne, beim Spiel in Köln.
Nee, er hat danach nochmal
gespielt.
Einen Wechsel bekommen.
Ja, okay. Aber ich glaube, da in Köln war sogar ein bisschen
Braunschweig.
Länger, ne? Ja, stimmt, kann sein.
Braunschweig. Ja, also, ja. Also
auch sehr fand cool.
Ich auch, ja. Nochmal auf das Tor zurück.
Ach so.
Auch da, bärenstarke Standard. Einfach auch, das zeichnet uns auch aus. Das zeichnet uns auch aus. Wir gehen sehr gut auf den zweiten Ball mittlerweile. Wir haben uns letzte Saison häufig geärgert, dass wir den zweiten Ball verloren haben oder nicht bekommen haben. Meine ich mich zu erinnern zumindest. Das machen wir jetzt viel besser. Und in dem Fall natürlich auch Glück, das muss man sagen, so wie beim Elversberg beim ersten Tor, dass er den Ball nochmal vor den Fuß geschossen bekommt vom Pinkert, glaube ich, war es. Und dann ist es natürlich für ihn jetzt richtiges Hochgefühl, zwei Spiele in Folge. Vorher im Podcast noch von Kwasniok gesagt, der ist hier als Wrack angekommen. Und jetzt liebe ich ihn und passend macht er jetzt in beiden Spielen nach diesem Podcast jeweils ein Tor. Ja. Kann man sich wieder als Journalist kaum schöner ausdenken, so eine Geschichte.
Weiß man, warum Lukas Kwasniok dauernd in Podcasts dabei ist. Genau, was ich noch sagen wollte, Cousteau ist raus und dann kommt ein 17-Jähriger rein mit Louis Engels. Also Spiel können wir eigentlich fast einen Haken dran machen, aber das hatte ich vorhin noch übersehen. Das ist natürlich auch genial, ne? Also wir hatten zu dem Zeitpunkt schon irgendwie einen Altersdurchschnitt von 23, irgendwas, sehr jung. Und der Wechsel, ich weiß nicht, wie alt Cousteau ist, auf jeden Fall älter als 17, also hat den Schnitt dann nochmal nach unten gebracht. Genau, 25 ist Costons, das heißt also nochmal 8 Jahre runter auf der Position. Gut, mit Platte, ist auch erst 28, unglaublich, dass Platte erst 28 ist. Ich denke mal, der ist irgendwie Mitte 30 oder so.
34.
So denkt man so, aber also nicht, weil er so aussieht, sondern einfach, weil dieses Verletzungsanfälligkeit ist einfach so gefühlt seit Jahren hier und leider immer, immer verletzt. Aber ja, also, naja, trotzdem eine. Also ich wollte auf den Altersschnitt raus, ne? Ich weiß jetzt nicht, wie der am Ende war, aber bemerkenswert
Ja,
niedrig.
ist auch Wurst,
Obwohl wir eben
wie er
gesagt haben,
war.
wie abgezockt wir sind. Weißt du, wie ich meine? Also
Ja, und
wir
das
sind
ist
reif und
aber,
abgezockt, aber haben gleichzeitig eine jüngere Mannschaft als in
ja.
den Jahren vorher irgendwie.
Und das ist das habe ich auch diese Woche in Fragenkatalog an Castaneda, den wir morgen für die NW interviewen, reingeschrieben, wie er das sieht. Also, das finde ich nämlich auch bemerkenswert. Du hast ja 4, 5 Spieler, die unter 20 oder gerade jetzt 20 geworden sind. Und dann, wie du sagst, auch drumherum lauter Spieler, die auch noch sehr jung sind. Und dafür ist das wirklich, also das war eine Leistung, die eigentlich eine Mannschaft zeigt, so wie, weiß ich nicht, haben wir mal gesprochen, Darmstadt oder Heidenheim, die den Unterschied sonst gemacht hatten, weil sie einfach über Jahre zusammengespielt hatten und dann sich so halt das Niveau immer konstanter ja, bewahren konnten. Und das, finde ich, machen wir in dieser Saison richtig stark. Also wir entwickeln uns jetzt von Spiel zu Spiel. Das hilft natürlich auch, dass wir keine Spiele verlieren oder erst eins verloren haben für Selbstbewusstsein, gerade bei den jungen Spielern. Aber die wirken wirklich sehr gefestigt, ne? Also auch wenn du so einen Engeln siehst, der ist 17.
Ja,
Das finde ich
unfassbar.
krass.
Kommt dann rein, ne? In so einer Phase, um mehr Stabilität noch zu geben. Also für
Ja.
Costsongs, ne?
Zehnter ist gerade 20 geworden. Ansa ist gerade 20 geworden. Castaneda ist gerade 20 geworden. Wen haben wir noch? Habe ich jetzt einen vergessen von den jungen Wilden? Ja, krass.
Ja, und das ist dann Costons, Kurda und Brackelmann in die Elf des Tages schaffen, ist beim Kicker ist toll. Bei Transfermarkt.de übrigens notenbester Spieler in dem Spiel, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, Felix Götze, der in der Verteidigung hinten ja, eigentlich so ziemlich alles
Ja, der
steuert
spielt es
und ist eigentlich
außer
so ein bisschen das,
Konkurrenz.
ja.
Also da, also für den wird der SCP auch ein super Sprungbrett sein. Krasse, krasse Entdeckung. Ja, super. Also auch der bestätigt diese Philosophie, die wir hier praktizieren, die halt Benny Weber jetzt auch super weiter fortgeführt hat mit seiner Politik, den Kader zusammenzustellen. Muss man auch da immer mal wieder erwähnen. Ich glaube, viele haben gesagt, vor dieser Saison, an dieser Saison wird er sich messen lassen müssen, auch so ein bisschen. Und bisher
Kann er
besteht er
das machen?
diese sehr gut. Bitte?
Kann er machen? Kann er sich messen lassen?
Ja.
Okay, gut. Dann wollen wir einmal reinhören, was so unsere Zuhörer zum Spiel gesagt haben und fangen mit Thorsten an. Einmal kurz, hast du den Ton schon parat? Dann legt
Ich
Thorsten
mal.
jetzt los.
Ja, hallo, mein kurzes Fazit zu dem Sieg heute. Also eigentlich eine relativ beeindruckende Zweikampf- sowie auch Ballbesitzstatistik. Und am Ende auch in der Höhe, glaube ich, ein verdienter Sieg. Ich denke mal, ich bin nicht der Einzige, den es nach dem 0-1-Rückstand so ging. Nur irgendwie ein bisschen Angst zu haben, dass dieses Spiel nicht gewonnen werden würde. Also von daher wunderbar.
Ja, genau. Thorsten sagt es nochmal, was er auch schon im Chat geschrieben hat. Er hatte gar keine Angst, dass das Spiel nicht gewonnen wird. Und das Thema Laufleistung hat Thorsten auch zu Recht adressiert. Mit 123,49 Kilometern haben wir mehr als 4 Kilometer mehr hingelegt als Elversberg. Und das, obwohl wir einen Ballbesitz von 54% haben. Das heißt, und zwischenzeitlich war der wohl sicherlich noch deutlich höher, bei 60% oder so haben wir ja gehört im Spielverlauf. Also du hast den Ball und läufst trotzdem mehr. Das ist eigentlich ja ein Zeichen dafür, dass du dir echt viele Chancen kreieren kannst. 15 Torschüsse zu 5 ist auch sehr deutlich. Ja, und dementsprechend X-Goals-Wert sowieso. Mag ich ja sehr gerne diesen Wert, bin ich ja der größte Befürworter von. Also es war schon in jeder Hinsicht gut und die Laufleistung finde ich auch wirklich herausragend, wenn man bedenkt, dass eigentlich Elversberg mehr hinterhergelaufen ist. Ja, spricht dafür, dass wir extrem viel offensiv kreieren konnten. Was ich noch eine bemerkenswerte Statistik fand, war die Prozentzahl der angekommenen Flanken. Da haben wir 33% hingelegt, Elversberg 6%. Also, da würde ich jetzt mal aus Elversberger Sicht sagen, das hat auch der Kommentator während des Spiels gesagt, aber in der Statistik schlägt sich's nieder, 6% angekommene Flanken, da muss man nochmal, und bei 16 Stück muss man nochmal ein bisschen üben. Also bei 16 Stück, da dürfte ungefähr eine sein, die da angekommen ist, oder? Ja, also da kann man noch ein bisschen, üben. Ja, gut, und bei uns waren 12 Flanken, von denen immerhin 4 angekommen sind. Also ist schon ein deutlicher Unterschied. So, dann haben wir die Statistikecke auch dank Thorsten wunderbar abgehakt und kommen dann zum Einspieler von Jonathan. Wenn man das Ganze anmoderiert, muss man natürlich auch bereit sein und klicken. Das schaffe ich jetzt.
Hallo Padercast. Paderborn hat mal wieder ordentlich deines gespielt, finde ich. 3-1 gewonnen, Zürich, immer noch Tabellenerster, Spitzenreiter, hey, 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 kann ich nur sagen. Und was noch dazu ist, ich finde das cool, dass Paderborn Erster ist, obwohl ich meine, dass Paderborn eine Zweitligamannschaft ist, nach meiner Meinung nach. Aber trotzdem sage ich nur eins, Paderborn wird das weiter schaukeln, erstmal auch gegen Schalke das nächste Spiel und ich werde vielleicht in der Arena sein. Ich habe ja eine Dauerkarte. Tschüss.
Ja, vielleicht, wenn du eine Dauerkarte hast, dann drücke ich dir die Daumen, dass es klappt. Apropos, ich habe übrigens eine Karte für Block I. Ich habe nämlich keine Dauerkarte, weil ich ja auch wie meistens hier nicht beim Podcast bin und andersrum natürlich auch nicht jedes Mal im Stadion bin und dann eher in der Hinrunde jetzt die Auswärtsfahrten mitgenommen habe, die coolen, die anstanden, zwecks Family Time und so. Und habe mir aber jetzt spontan, ich wollte eigentlich, also es waren ja ungefähr nach 15, 20 Minuten an dem Dienstag, wo der Vorverkauf für Mitglieder war für das Schalke-Spiel, waren die Karten ausverkauft. War ja vorher zu sehen. Ich hatte erst um, ich glaube, 11 Uhr Zeit oder so bei der Arbeit dann mal zu gucken. Und oder natürlich in meiner Pause, logisch. Und dann war schon alles weg. So, und deswegen habe ich durch Zufall gestern Nacht auf dem 11 Uhr oder so auf dem Zweitmarkt noch eine Karte gefunden und sitze jetzt theoretisch zwischen irgendwelchen netten Leuten in Block I, also das ist leider sehr nah am Gästeblock. Ich gucke mal, ob ich nicht doch woanders hinkomme. Aber ich komme schon mal rein, das ist schon mal die erste Hürde, das geschafft. Und ich habe mir tatsächlich auch für die Rückrunde eine Dauerkarte bestellt. Ne?
Ja. Sehr gut.
Ja, aber eher unter dem Aspekt, damit ich dann selber entscheiden kann, wann ich hingehe und nicht davon abhängig bin, Karten zu buchen. Ich glaube, man kann die auch auf dem zweiten Markt dann anbieten, seine Dauerkarte, oder? Einzeln, wenn man nicht kann. Ja, das finde ich gut. Das ist ein gutes Prinzip. Erst der typisch Deutsche, erstmal Handtuch drauflegen und dann.
gute Allmann. Der gute Allmann.
Der gute Allmann.
Brudi, hast du gut gemacht.
Ja. Aber eigentlich wollte ich auf Jonathan, genau, ich wollte noch einen Satz dazu sagen. Er hat natürlich vollkommen recht. Er hat Spitzenreiter, hey gesungen. Da haben wir natürlich, können wir machen. Spitzenreiter SC. Aber wie geil fandest du das denn, dass mir dann eingefallen, als ich die Sprachnachricht gehört habe, dass Heidenheim, Quatsch, mein, jetzt springe ich schon falsch ab hier, Elversberg, fast das Gleiche, aber dass Elversberg nach dem 1-0 unfassbar laut für die Verhältnisse in diesem Stadion, die sonst da herrschten, Spitzenreiter, hey, way, gesungen hat, ist schon geiles Karma, wenn du dann noch 3 Buden kriegst, oder? Also, muss ich rückblickend sagen.
Ja. Ich habe da aber wenig Schadenfreude für empfunden. Ich habe mich eigentlich, also ich kann das aus deren Sicht total verhelfen. Ich meine, wie cool ist das? Du bist im zweiten Jahr in der zweiten Liga und bist auf einmal Spitzenreiter. Das würde ich als Fan von Elversberg auch feiern, ganz ehrlich. Und natürlich, klar, verlierst du dann, aber da würde ich jetzt nicht.
Kann ja nicht jeder im ersten Jahr erste Liga Spitzenreiter sein. Für einen ganzen Spieltag. Also geht halt nicht.
Ich empfinde da jedenfalls keine Schadenfreude bei dem Verein. Ich kann, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Wenn ich jetzt kein SCP-Fan wäre, hätte ich das auch als schöne Geschichte empfunden.
Na, die
Ist gut.
Geschichte ist mir in dem Moment schon auf den Sack gegangen.
Echt?
Ja, aber
Bin ich.
doch,
Ich
also.
kann, also wenn du Elversberg-Fan wärst, hättest du auch das gesungen.
Ja, sicher, aber das gibt ja nur 12.500 Menschen, die Elversberg-Fans sind.
Ja, gut,
Nein,
und viele,
eine
aber
Million Stück, hast recht, das
mach den
ganze
Fehler bitte
Saarland,
nicht, den
ja.
viele beim SCP über Jahre gemacht haben. Das konnte ich nämlich auch nicht hören. Weil, wer ist denn der SC Paderborn? Die haben gar keine Tradition. So ein Kackverein gehört nicht in die zweite Liga oder in die Bundesliga. Und ich finde,
Doch,
das
man muss auch über sich
steht dir.
selber, man muss auch über sich selber lachen können.
Nein, das steht dir nicht. Du bist sonst sehr besonnen in deiner Analyse und in deinen Ansichten. Dieses von oben herab passt nicht zu dir.
Ja, ich habe da so eine gewisse Antipathie gegen so Vereine wie Heidenheim, vor allem Heidenheim und Elversberg. Bei Heidenheim liegt das sicherlich auch daran, dass ich mir, dass ich, ist, also ich sag mal so, ich wünsche da jedem bei
Du wolltest es
Heidenheim,
auch europäisch spielen,
ich
ne?
würde
Wir
auch,
träumen seit Jahren davon.
genau, das ist
Bist, also es ist
absoluter
eher
Traum.
eine Nass, eine Neidabneigung.
Ja, Neid trifft es ganz gut, ja. Beziehungsweise ich gönn's aber auch jedem, also nein, eigentlich ich gönn's natürlich nicht den Heidenheimern, aber trotzdem, sag ich mal, jeder Mensch, der dort eine geile Tour hat und die Fußballspiele seines Lebens,
Ich liebe diesen Trainer einfach. Insofern alles gut.
ich nicht, aber aber nein, ich sag mal so,
Okay.
ich freue mich für die Menschen, die, warum auch immer, Heidenheim-Fans sind und ich sag mal so, die haben, also, nee, das müssen wir mal in der Weihnachtsfolge ein bisschen vertiefen, das Thema. Da kann ich mich
Machen
drin
wir.
verlieren.
Jetzt haben wir noch gefühlt 100 Nachrichten von Tasty
Von Marcel, genau.
bekommen.
Er hat gesagt, wir sollen uns eine aussuchen. Wir haben
Ja,
jetzt
weil
also, ja.
wir hatten ja gepostet, ihr müsst uns 10 Nachrichten schicken. Und dann hatte er das, um das zu erläutern, und dann hat er gesagt, ja, dann schicke ich euch 10. Und darauf haben wir mir geantwortet, oder ich in dem Fall, ja, dass ich jetzt warte, weil es kam erstmal nichts. Und dann hat er heute, glaube ich, tatsächlich 6 oder sowas geschickt.
Fünf,
Ja,
eine zum Spieltag,
5.
eine zur
Und wir
Abwehr,
sollen das jetzt
eine.
wie den Adventskalender benutzen. Also wir können jetzt immer mal wieder eine rausziehen.
Ja, das sind jetzt in Summe 6 Minuten, das wird mir ein bisschen zu viel, aber wir können es auch so machen. Ich finde, also er hat Spieltag, Abwehr, Mittelfeld, Sturm separat. Ich glaube, da sind wir sehr detailliert schon drauf eingegangen. Trainer und Staff, 1 Minute 42, die längste Sprachnachricht, die hier ausnahmsweise mal über 30 Sekunden gespielt wird, die würde ich jetzt genehmigen und die hören wir uns einmal an.
Oha,
Also
okay.
sehr schön zu sehen ist, wie eigentlich unser Trainerteam arbeitet in unserem Standort. Das passt perfekt zusammen. Man hat sehr viel Ruhe, man kann entsprechende Akzente setzen, weil wir keine wild gewordenen Zeitungen haben, wobei man ja ein bisschen auch bei der NW und der Roten immer gucken muss, wie reißerisch die mal berichten. Aber es schlägt halt keine bundesweiten Wellen. Und ansonsten auch jetzt mit Hünemeyer, wenn das wirklich der Standardtrainer ist, das hat ja wirklich super geklappt in den letzten Spielen. Anfangs hat man sich ja auch ein bisschen gefragt bei den Standards, puh, die ließen einiges zu wünschen übrig. Dafür jetzt auf einmal in der zweiten Hälfte der Hinrunde geht das ja los mit den Ecken und den Freistößen, also top. Ja, und auf jeden Fall insgesamt einfach vom Management her. Was ja auch Kwasniok mal berichtet hat in diesem einen Podcast, den ihr ja auch schon angesprochen habt, wie das Arbeiten ist, war das, wünscht man sich, wenn jemand wie Kwasniok mal weg ist, dass sich das irgendwie in einer anderen Person auch widerspiegelt. Ich glaube, man ist nicht so typengebunden, aber man braucht schon eine Person, die das auch mit der Jugendarbeit wieder aufrechterhält. So als Beispiel Baumgart, wüsste ich jetzt nicht, der war damals nicht dafür bekannt, wenn der jetzt wieder da wäre, man fühlt es irgendwie. Aber das würde, glaube ich, nicht mehr so passen, weil sich der Verein einfach so auch weiterentwickelt hat. Naja, aber auf jeden würde ich da wetten, der hat auch Bock bei uns zu arbeiten. Ja.
Ja, fand ich einen guten Take, besonders jetzt auch mit Hünemeyer und dann noch auf Kwasniok bezogen. Ich finde, wir hatten mal, ich glaube in der Rückrunde letztes Jahr, Benjamin Weber doch sehr, ja nicht kritisiert, aber wir haben schon gesagt, so, mal gucken, was jetzt dann in der Transferperiode kommt. Und ich denke, da kann man jetzt ja zum Ende der Hinrunde fast schon ein Fazit ziehen. Die Mannschaft ist, glaube ich, extrem gut zusammengestellt, ne? Und also gerade auch was das Thema Jugendspieler angeht. Also sicherlich ist die Kombination Kwasniok und Weber, da, ich kann jetzt nicht sagen von außen, wer jetzt der ausschlaggebendere Punkt für diesen Erfolg ist. Ich glaube, das können die beiden selber wahrscheinlich nicht sagen. Sondern es wird ein Zusammenspiel sein, aber ich sag mal so, Krösche, Baumgart war auch eine gute Kombi. Fabian Wohlgemuth Kwasniok war sicherlich auch nicht schlecht, aber die Kombi jetzt ist gefühlt so, ich hätte nicht gedacht, dass man das teilweise noch steigern kann, ne?
Ja, aber ich glaube, dass es einfach auch eine Entwicklung ist, ne? Also ich finde, also Kröschi und Baumi waren die initiale Zündung, vor allem auf Krösche ist einfach das Fundament, er hat das Fundament gelegt, er hat gesagt, das muss hier professionelle Strukturen rein, es muss wie ein Unternehmen gesehen werden, was dann eine Philosophie, eine Unternehmensphilosophie hat, die nicht dadurch verändert wird, durch Personen, die kommen und gehen, sondern die einfach dann als State of the Art gelebt werden soll. Und das ist in den Vereinen übergegangen. Und ich glaube, sportlich ist die Harmonie gerade, und das ist natürlich immer auch dann nochmal mit einer Erfolgswelle zu werten, die musst du jetzt ein bisschen abziehen, aber ich glaube, die ist einfach, weil du gerade drüber nachgedacht hast, laut, wer derjenige ist, der den Erfolg beschert. Ich glaube, wie gesagt, dass das Team hinter den Kulissen saugut zusammenpasst, auf mehreren Ebenen, nicht nur zwischen Weber und Kwasniok, sondern ganzes Staff. Ne, auch da, wie gesagt, kann diese Podcasts nur empfehlen, ohne zu viel Fremdwerbung zu machen, aber da hat Kwasniok, was dieses Scouting angeht, ja auch gesagt, weil sie gefragt haben, wie machen sie das denn, ne? Dass sie ständig diese Spieler finden und die begegnen sich auf Augenhöhe auch in so einem, hinter den Kulissen im TNLZ. Da hat er dann beschrieben, dass er auf dem Weg zum Kaffee, in die Kaffeeküche geht er an dem Büro der Scouts vorbei und da machen die nicht immer ein Meeting, was 3 Stunden geht, sondern die sprechen halt dann so auf Augenhöhe, einfach zwischen den Türen miteinander. Und wenn sie dann einen guten Tipp haben, sagen, ja, Coach, ich hätte da vielleicht einen, der gut in den Kader passen würde von dir. Ne, so hat er es beschrieben. Und das, finde ich, zeugt ja von einer professionellen Atmosphäre einerseits, aber von einfach auch von einer zwischenmenschlich guten Atmosphäre. Ne? Das finde ich total spannend und das ist sicherlich immer ein willkommenes Erfolgsrezept, denn das wissen wir ja alle, wenn es auf der Arbeit Spaß macht, sind die Ergebnisse auch einfach andere. Und wenn die Menschen sich miteinander verstehen, auch. Und auf welcher Ebene das auch immer ist, ob es jetzt die professionelle ist, eine freundschaftliche oder beides, ist ja erstmal dahingestellt. Aber wenn die es vorleben und die Spieler betonen ja auch, Brackelmann hat zum Beispiel im Interview gesagt, er hat das so noch nie erlebt in einer Mannschaft. Das haben wir schon mal gehört bei einer Mannschaft, wo wir aufgestiegen sind, ne? Als die Chemie so gut war. Das haben die Spieler gesagt unter Breitenreiter zum Beispiel. Das haben die Spieler auch bei Baumi gesagt. Das ist immer dann ein Zeugnis davon, dass eine Mannschaft Spaß hat, ist einer der Hauptgründe, wieso sie dann auch Erfolg hat. Und ja, natürlich ist die Qualität auch entscheidend, aber
ja, also vor allem die Zusammenstellung der Mannschaft, ne?
Ja. Ja, also absolut. Ich meine, wenn es mir Michael im Interview sagt, dass es eine absolut tadellos zusammengestellte Mannschaft ist, wo lauter Typen sind, die, mit denen er sich gut versteht, dann ist das einfach auch ein gutes Zeugnis, was ein Spieler attestiert, der schon viele Mannschaften gesehen hat.
Ich habe gerade nochmal was Interessantes. Ich meine, ich finde es, was ich besonders bemerkenswert finde, ist, wie häufig dieser Glücksfall in Paderborn aufgetreten ist. Du hast ja schon erwähnt, ne, Breitenreiter und Co. Aber ich jetzt mal vom Geschäftsführer Sport oder Manager Sport oder was auch immer, wie gerade die Bezeichnung ist, mal gesehen. Wir hatten 1710 Tage Michael Born, also laut Transfermarkt von 2011 bis 2016. Ich meine, es ist wahrscheinlich sogar noch länger gewesen. Also, oder? Bin ich mir jetzt nicht sicher, seit wann der da ist. Auf jeden Fall extrem lange. Dann gab es ja diesen, also ne, mit Breitenreiter, die Phase war ja auch noch unter Michael Born, wenn mich nicht alles täuscht. Also auch, und dann hast du noch Roger Schmidt gehabt, dann hast du einen André Schubert gehabt. Ne? Also das heißt, also auch die Kombis waren ja immer ganz gut. Dann hast du mit Markus Krösche nach einer Talfahrt jemanden gehabt, der den Baumgart geholt hat. Hattest zwischenzeitlich kurz, also Krösche war 835 Tage da. bei uns im Amt. Benjamin Weber hat jetzt 700 gerade. Also, ne, also wenn man, es ist mir jetzt gar nicht bewusst, dass in ja, nicht mal in einem halben Jahr Benjamin Weber schon genauso lange da war wie Krösche. Ist krass, weil gefühlt ist er gerade gekommen, aber es ist halt auch schon Januar 23 gewesen, also zwei Jahre jetzt schon fast. Fabian Wohlgemuth war 945 Tage da, nachdem Schonsono nur nicht mal ein Jahr geschafft hat. Also 945 Tage, das ist schon extrem, also von über zweieinhalb Jahre. Also das gut, das wäre jetzt auch schon nächstes Jahr bei Benjamin Weber der Fall. Aber diese Konstanz ist ja schon, das waren sie jetzt schon alle seit 2011. Das ist natürlich ja, schon...
Und wie viele Trainer hatten wir seit 2015?
Genau, bei Trainern finde ich es, ja gut, da hatten wir natürlich...
Zwei.
Ja, Baumgart und Kwasniok, klar.
Ja, also das
ist Moment, halt Moment, ich glaube, Baumgart war 2017, ist er gekommen.
2017 dann, ja,
sieben Jahre, zwei
trotzdem
Trainer.
Trotzdem sind genau. 7 Jahre, zwei Trainer, ist krass.
Also ja.
Das ist echt krass.
7,5 fast, ne? Genau, und da finde ich es jetzt, da komme ich gerade drauf, ne? Steffen Baumgart war 1536 Tage bei uns, also wirklich 4 Jahre. Und Lukas Kwasniok hat jetzt schon 1250. Also wenn der noch mal ein halbes Jahr dranhängt, dann hat er fast hat er fast das geschafft. Es gab nur von 93 mit Günther Rybacik einen Trainer, der öfter war, der länger war, 2190 Tage. Also das könnte Kwasniok noch schaffen, muss er noch, aber auch nicht mehr so viel dranhängen, nämlich nur noch mal das Gleiche, was er jetzt schon hat ungefähr. Interessant, jetzt kommt der spannende Punkt. Ich liebe ja sowas, mich in sowas reinzulesen. Wenn ich schon hier bin, mache ich das auch. Bei den 1250 Tagen, die Lukas Kwasniok hier hat und 124 Spielen, hat er 1,61 Punkte im Schnitt gesammelt. Steffen Baumgart hat 166 Spiele, also 40 mehr ungefähr, und hat 1,62 Punkte pro Spiel, also 0,01 Punkte mehr.
In Hamburg hatte Baumi jetzt übrigens 1,60.
Ja.
Ist entlassen worden.
Interesting, ne? Ja. Pavel Dotschev, nur mal zum Vergleich, finde ich aber sehr geilen Vergleich, hat mit 88 Spielen und 1,8 Punkten, gut, da wird auch mehr Dritte Liga dabei gewesen sein, in der Amtszeit von 2,3 bis 2,5 hat dann einen Topwert hingelegt und den besten Wert hat tatsächlich Rybacic in der von 99 bis 2001 mit 2,16 Punkten hingelegt, dann Dotschev, dann sogar Roger Schmidt 1,78 und dann kommen Baumgart und Kwasniok, also das ist zur Historie, ne? Also das sind gerade so die, ja, auf jeden Fall ein paar der Top-Trainer, die wir hier haben. Und ich glaube, mit Lukas Kwasniok, der durchgängig zweite Liga hatte, hatte der auch in der Hinsicht nicht die leichtesten Bedingungen, was so die, also im Vergleich zu Pavel Dotschev vielleicht.
Das sowieso, also erstmal Regionalliga, dritte Liga nochmal was anderes, ein anderer Schnack. Zweitens, das Niveau der zweiten Liga ist unfassbar angestiegen in den letzten Jahren. Ja. Die Konkurrenz ist enorm groß. Das heißt, auch so eine Saison von Roger Schmidt, wo der Aufstieg nur knapp nicht geklappt hatte, ist einfach anders zu werten. Natürlich war damals SCP auch ein Außenseiter, aber es gab einfach in der Breite nicht diese Konkurrenz. Das heißt, wenn du einen Run hattest, bist du mit 2, 3, 4, 5, 6 Teams durchgegangen, meiner Meinung nach. Und jetzt guckst du ja gerade auf die Tabelle. Der HSV ist mit dem Sieg von Platz 10, beziehungsweise vor dem Spieltag standen sie auf 8, aber am Sonntag standen sie auf 10, auf Platz 2 gesprungen. Also das ist schon enorm. Wir haben jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Platz 2. Wir sind jetzt gerade enteilt.
Ja, das stimmt. Das hat Mona eben schon im Chat geschrieben, weil ich ja sagte, wir sind jetzt schon 2 Spieltage am Stück Spitzenreiter. Ja. Aber einen weiteren sind wir es auf jeden Fall noch.
So ist es. Ne, aber also ich finde das
wir sehr könnten die Herbstmeisterschaft festmachen, oder? Wenn ich jetzt richtig rechne, wenn wir gewinnen und dann 7 Punkte Vorsprung haben am 15. Spieltag und die anderen hinter uns, also keiner dann mehr als auf 3, ja gut, das ist unwahrscheinlich, dass da keiner auf mehr als 23 Punkte kommt, das können nämlich ungefähr 10 Mannschaften schaffen.
Ja. Wir können die Hinrunde auf jeden Fall auf einem sehr guten Platz abschließen, sagen wir es mal so. Und es spricht schon Bände, dass wir erst einmal verloren haben bis hierhin. Das ist schon eine Errungenschaft, muss man ja auch sagen. Ich finde das ganz interessant. Matter Rules hat es vor einigen Minuten jetzt schon im Chat geschrieben mit dem Interview von Hürzeler. Das hatte ich tatsächlich auch wahrgenommen, der da gesagt hat, der Trainer, der ihn am schwersten gemacht hat, war Lukas Kwasniok. und da zitiere ich jetzt einfach, der immer eine Idee hat, einen klaren Plan, sehr mutig agiert, was ihm gefällt, und das ist halt auch das, was mir gefällt und was wir oft schon gesagt haben. Ne? Also das, Kwasniok ist ja ein sehr fähiger Trainer, auch was das angeht, im Spiel noch zu reagieren. Ich habe es selten gesehen, dass ein Trainer seine Mannschaft im Spiel noch umstellen kann, so dass es auch einen Effekt mit sich bringt. Und visuell erscheinenden Effekt auch mit sich bringt. Das ist schon, also bin gespannt auch, wo der Weg von Lukas Kwasniok hinführen wird. Ne? Ja, wird der nächste Trainer sein, der von uns kommt, der zu einem größeren Verein wechseln wird.
Er soll erstmal die Marke von Günter Rubacic knacken.
Ja, das ist immer alles Wunsch und soll und hätte. Ich weiß, finde ich auch schön. Aber ich meine ja nur, ne, also auch diese Trainerschmiede, die wir ja in Paderborn sind, und also das kann mir keiner widerlegen, dass es nicht so ist. Klar, wir hatten noch keinen Trainer, der irgendwann bei Man City oder Bayern gelandet ist, aber wir haben schon einiges hervorgebracht an Trainern, die schon auch gute Vereine und gute Entwicklungen gemacht haben.
Das stimmt, siehe Roger Schmidt eben erwähnt, oder genau.
Guck dir los, Jos Luka.
Ja, weiß ich gar nicht. Ist der so erfolgreich
gewesen? Mit Borussia Mönchengladbach-Trainer zu sein, ist jetzt auch nicht so schlecht.
Ne? Das stimmt. Also, ja gut, aber ich glaube, ja, egal. Das können wir noch machen, wenn wir wieder Weihnachtsfolge machen. Da können wir noch Ex-Trainer ranken oder so und uns da verlieren. Ja. Aber ich finde es geil, Thorsten hat jetzt den wunderbarsten Bogen. Also eigentlich müssten wir die Sendung jetzt abschließen. Thorsten hat geschrieben, Günter Rubacic ist der Schwiegervater von Antonio Di Salvo.
Ja, das wusste ich.
Ich nicht.
Der also, heißt Rubacic.
Rubacic, ja. Mein Gott, lass mich doch. Du hast, ist eine richtige Allmann-Folge heute. Handtuch auf absolut. Platz und.
Dann nenn ihn doch Günni.
Günni.
Wenn es eine Allmann-Folge ist. Günni und Toni. Ja. Gehen schönen Namen Italiener lecker Pizza essen.
Ja. Nee, aber genau. Also, das schließt aber die Sendung ja so ganz wunderbar. Wollen wir einen Haken an die Tabelle machen oder willst du noch darüber sprechen? Oder an das Spiel, an alles und nach vorne gucken auf Schalke?
Das ist gut.
Ja.
Schalke können wir machen.
Schalke können wir machen.
Schalke können wir machen.
So, dann gucken wir auf Schalke. Ja, genau. Bei denen läuft es nicht so gut. Ich muss mich da tatsächlich nochmal einlesen. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Quatsch. Ich habe mir nur erst 5 Wiederholungen unseres Spiels angeguckt, was Schalke so gezaubert hat, nachdem sie gegen Hamburg noch 2 Buden nach Führung kassiert haben. Und wir haben die am Wochenende gespielt. Ich habe es schlecht
vor. 0-3 gegen Kaiserslautern verloren.
Ja, das gucke ich mir nochmal an. Also sieht im Moment nicht so gut aus. Da brennt der Baum. Genau, mal gucken, was bei uns dann im Stadion brennt. Weiß nicht, ob die Schalker da was mitbringen. Wird ja wieder
und das, obwohl sie Harry Potter an der Seitenlinie haben, angeblich. Du kennst auch die Memes nicht?
Nee,
ich bin ja nicht Harry Potter. Ja, mit seinem schönen niederländischen Akzent drin. Und seitdem gibt es einfach diese Memes mit dem Schalker Trainer.
Schalke hat Harry irgendwie so einen Hang zu Niederländern, oder?
Schalke, ja, absolut. Also die deutschen Trainer wollen offenbar auch nicht mehr.
Nee, ist auch spielerisch. Van Nistelrooy war bei Hamburg.
So seit Wilmots, Huub Stevens,
Huntelaar.
HSV hatte das früher auch, ne? Ja. Stimmt, mit Van der Vaart und Co.
Mhm. Stimmt, ja.
Aber tatsächlich Schalke traditionell sehr, sehr viele Niederländer und Belgier im Verein, ja.
Naja gut, wir werden dann dem, zumindest mit Costons, ist Belgier, oder?
Fangen den Hut auf
Schalke. Nee, ist Costons Belgier.
Das Wortspiel.
Costons ist der Belgier, genau, Costons Belgier. Bofink, der war doch Niederländer,
Costons, ne? Costons ist doch auch Niederländer, nur in Belgien geboren, oder? Meine, aber die Eltern sind egal.
Also, Bofink ist auf jeden Fall nicht wahrscheinlich auf dem Platz, aber genau, Staatsbürgerschaft Niederlande. Siehst du, Costons hat Niederlande, genau, ist in Genk geboren. Das heißt so. Also, ist alles richtig, nichts Falsches hier erzählt. Also, wir werden mit unseren Niederländern dagegenhalten, zumindest beim einen wahrscheinlich von der Bank. Aber vielleicht für so ein Spiel. Vielleicht ist das ja der ausschlaggebende Punkt. Nee, aber ich glaube.
Also, wir haben schon auf jeden Fall einen Sendungstitel für nächste Woche, ne? Fang den Hut. Also das müssen wir dann machen. Das ist absolut. Ich muss mich gerade sehr beherrschen, dass ich nicht die ganze Zeit lache, weil ich das so sensationell finde, das Wortspiel. Thorsten Basti ist einer der jüngeren Generationen, er kennt dieses Spiel, glaube ich, nicht. Ja. Fang den Hut. Ach, okay.
Aber
Schalke ist krass. Freitag vor ein paar Jahren hätten wir das, wäre das absolute Topspiel gewesen.
Ist es ja auch, zuschauertechnisch.
Zuschauertechnisch.
Nürnberg ist nicht voll und jetzt immer. Schalke, also sportlich gesehen war Nürnberg das attraktivere Spiel wahrscheinlich.
Das stimmt. Und jetzt kommt Schalke hierher am Freitagabend. Boah. Für mich sind wir ganz klarer Favorit in diesem Spiel. Sowohl von der Spielanlage her als auch vom Selbstbewusstsein.
Schalke sollten wir aber auf jeden Fall nicht auftreten. Also doch gerne selbstbewusst, aber nicht mit der Überheblichkeit.
Auch nicht arrogant gemeint, sondern ich finde, wir sind absoluter Favorit in dem Spiel von der Ausgangslage her. Natürlich ist ein FC Schalke 04 eine gefährliche Mannschaft trotzdem, aber absolut komplett angeschlagen. Also die müssen richtig aufpassen, dass sie nicht noch tiefer gehen.
Ja, irgendwann gibt es den Moment, wo du nichts mehr zu verlieren hast, ne?
Ja, gut, dieses Heraufbeschwören von das angeschossene Tier ist immer das Gefährlichste, finde ich auch irgendwann schwierig. Also mich beeindruckt am FC Schalke 04 momentan nur, dass die Fans noch ins Stadion kommen.
Krass, die haben den Marktwert von 23,65 Millionen. Nur noch, wir sind auch schon bei 22, also das ist,
ist echt krass. Ja, aber ich meine, die sind doch nichts mehr wert, die Schalke-Spieler.
Antwi Ajay spielt bei Schalke, mein Gott.
Ja,
nichts mitbekommen. Ja, wirklich Schalke überhaupt nicht, die habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Bei Ron Schallenberg war das noch relativ klar, da kann ich mich noch dran erinnern, aber dass wir auch auf Antwi Ajay treffen. Was haben die denn hier für einen riesigen Kader, ey, das ist ja unfassbar. Ralf Fährmann auch immer noch da.
Ja, der arg in der Kritik steht. Als eine der Hauptursachen.
Alter, gab es da nicht irgendeinen Rechtsstreit oder sowas?
Ja, der wird auch der ist, glaube ich, suspendiert, ne?
Ja.
Vertrag soll aufgelöst werden, macht er ja aber seit Jahren nicht. Die wollen ja schon immer wieder in den letzten Jahren loswerden, aber er und sein Spielerberater haben sich ja da irgendwie eingenistet und haben immer auch dafür gesorgt, dass viele Trainer untergegangen sind, weil Ralf Herrmann immer eine sehr starke Lobby aufgebaut hat mit diversen Mitspielern. Und immer wenn er nicht gespielt hat, war der Trainer, der ihn nicht aufgestellt hat, über kurz oder lang nicht mehr Trainer des FC Schalke 04. Also da gibt's richtig krasse Ränkespiele, muss man schon fast nennen. Traditionell aber auch beim FC Schalke. Und solange sie das nicht in den Griff bekommen und nicht mal komplett Tabula Rasa machen, wird das auf Sicht nichts mehr bei dem Verein werden.
Wie wird es denn am Wochenende werden?
Also ich glaube, dass wir das 5-0 gewinnen werden.
Ich lehne mich mal nicht so weit aus dem Fenster und sage, wir gewinnen das Spiel mit 2-1. Keine Ahnung, was Schalke dann danach macht. Ich meine, gut, irgendwann.
Also wenn wir so spielen wie die letzten Wochen, in dieser Konsequenz und Ruhe unseren Plan verfolgen, die Standards so gefährlich spielen, weiß ich gerade nicht, was Schalke außer vielleicht Individualität der einzelnen Spieler in einem gewissen Moment entgegensetzen will. Natürlich kann ein Schallenberg, kann ein Antwi Ajay jetzt, weil sie motiviert sind, gegen SCP zu spielen, die eine oder andere Szene vielleicht heraufbeschwören, wenn sie denn spielen. Und ansonsten hatte Schalke natürlich auch Spieler, die kicken können. Aber da muss, glaube ich, schon einiges passieren, dass wir gegen Schalke verlieren. Kann passieren, dass wir einen blöden Tag erwischen, natürlich. Dass, wie im Chat auch steht, der Druck dann da ist, dass wir als Favorit ins Spiel irgendwo auch gehen für viele. Ich glaube aber nicht, dass es uns nicht liegt, weil wir sind auch als Favorit in Elversberg ins Spiel irgendwo gegangen, zumindest laut den Vorbesprechungen und Artikeln, die ich so gelesen habe. Und auch wenn man den Spielverlauf sieht, waren wir es ja auch. Also ich glaube, mir fehlt gerade die Fantasie, Schalke als Gewinner in diesem Spiel zu sehen.
Ja,
wenn es denn doch so kommt, dann...
Eine rote Karte wegen einem Ellenbogenschlag kann natürlich alles verändern.
Ja, sowas kann passieren. Ja. Oder der Torwart rennt raus und flext jemanden um und kriegt rot.
Oder nimmt den Ball außerhalb des Strafraums.
Das passiert traditionell eigentlich eher gegen Arminia Bielefeld.
Ja, stimmt. Absolut. gut, damit...
Welche Dinge können natürlich passieren, klar, aber Ja, Karaman ist stark. Das ist sicherlich mit Abstand einer der stärksten Spieler, den die haben. Aber auch er hat ja bisher die Wurst nicht vom Teller gezogen, so dass Schalke irgendwo jetzt oben mitspielt. Der hat sich natürlich jetzt auch wieder bekannt im Interview. Das habe ich auch gelesen oder gesehen. Weiß gar nicht mehr. Ich glaube gelesen, wo er Verantwortung übernehmen will und so weiter. Aber das sind natürlich immer Dinge, das können diese Spieler auch gerne wollen und tun. Aber wenn es im Gesamtgefüge einfach nicht passt. Ja, ich meine, klar, die haben in Hamburg ein 2-2 geholt. Das hat mich sehr überrascht, tatsächlich, dass sie nach dem 0-2 noch ein 2-2 gemacht haben. War für mich aber auch mehr Glück als Verstand, weil der HSV klar die bessere Mannschaft war für mich. Ja, und da eins zum anderen gekommen ist. So kann es natürlich bei uns auch kommen, aber
Ja, der HSV ist auch jetzt wieder in der Spur, seitdem Steffen Baumgart weg ist. Schwuppdiwupps ist man Zweiter. Das war
ja,
doch
der
dringend
HSV, ja.
notwendig.
Ja, der HSV war auch vorher in der Spur, aber das ist ein anderes Thema. Da wurde ich letzte Woche schon hier abgewürgt, dass wir nicht in den HSV-Podcast sind.
Zu Recht, aber ich wollte es nur erwähnen, das sind alles die gleichen Züge. Hauthu ruiniert einen Traditionsverein. Da können die beiden, Schalke und Hamburg, sicherlich ein schönes Buch schreiben. Ich möchte zum Abschluss noch daran hin darauf
Ja,
hinweisen,
wobei Schalke eigentlich noch mal eine Stufe tiefer einzusiedeln ist inzwischen. Ja, du
ja, das
möchtest
ist
was?
etwas alles frischer, ne, bei Schalke. Aber ich würde mal sagen, von der Größe her nehmen die beiden sich nichts. Gut, genau. Also Thorsten wünscht sich, dass Schalke einmal aus dem Stadion geklatscht wird, dass wir ein richtiges Feuerwerk abfackeln und also auf dem Platz. Und da warten wir mal drauf am Freitag. Ja, da sehen wir den einen oder anderen im Stadion. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es am 20.01. die Mitgliederversammlung gibt im Schützenhof. Ich weiß nicht, ob das hier schon mal erwähnt worden ist. Ist hiermit auch
Nee, ist es
getan.
nicht.
Genau, für alle Mitglieder ist das, ich weiß gar nicht, bis wann die Anmeldefrist läuft. Ich habe auch leider noch nichts gesehen. Ich hatte tatsächlich gesucht nach Programm, Abstimmungssachen, was so ansteht, habe noch nichts gefunden. Könnte ein spaßiges Thema in der Weihnachtsfolge werden, wenn wir bis dahin was finden. Ich weiß
Muss
gar
man
nicht.
nicht irgendwas einreichen oder so? Schon
Ja, es
irgendwie im Sommer?
kommt gerade noch oder irgendwann bestimmt. Keine Ahnung. Mal gucken, was uns da wieder untergejubelt wird.
Wahrscheinlich einen Tag, nachdem die Frist abgelaufen ist, wird informiert.
Ja, mal gucken, für welche Schandtaten wir wieder, wie oft wir unsere Vereinsfarben dann für Werbezwecke verkaufen dürfen. Keine Ahnung.
Oha, meinst du, das wird Thema auf der nächsten?
Also
Die
ich sag mal
meisten haben es doch
so,
aber mitgetragen. Ach, wir schweifen schon wieder ab.
wir mal gucken. Wer heute nicht mehr darüber sprechen will, freuen uns auf ein Spiel Blau, Schwarz, Schwarz und Blau, Blau und Schwarz
Gegen Königsblau.
gegen Blau-Weiß. Ja. Am
Ja,
Freitag um
ohne volle
18:30
Hütte.
Uhr. Genau. Wer im Block I ist, kann sich ja mal am Padercast wenden. Gut, ich werde aber wahrscheinlich nicht lange im Block I bleiben. Schauen wir mal. Schlecht, das vorher
Schöner
anzukündigen.
Hinweis. Alles klar.
Also,
Ja, dann.
nicht, dass jetzt irgendwie Verdacht aufkommt, dass ich irgendwas vorhabe. Ich überlege nur, mich irgendwo hinzustellen, wo ich mit Leuten zusammen sitze oder stehe, die ich kenne, und das ist halt nicht im Block I. Aber mal gucken.
Es wird mal eine
Kriminell, jetzt werde ich
Quizfrage
bestimmt
gestellt im
überwacht.
Chat.
Eine Quizfrage. Wie häufig
Ja,
war der
ich.
SCP 07 bereits Spitzenreiter in der zweiten Fußball-Bundesliga? Wenn du so fragst, noch gar nicht, glaube ich, oder? Kann das
Zweimal
sein?
jetzt.
Ja.
Also letztes Spiel und davor.
Glaub.
Elfmal, guck mal. Elfmal. Keine Ahnung, ich habe gedacht, wir waren immer nur Zweiter maximal.
Gefühlt auch,
Aber
ja.
das war immer am Ende der Saison, ne?
Ja, gut, 11 Mal über die Jahre kann das schon sein.
Ja.
Ja. Thorsten sagt immer,
Thorsten,
er
danke
weiß nicht
schön.
alles, aber er weiß, wo er die Informationen kriegt. Das klingt nach einer spannenden Statistikseite. Thorsten, schickt die mal rein. Wir hören uns und sehen uns dann, also ich weiß nicht, ob wir uns wiedersehen, aber irgendwer von uns nächste Woche wird.
Danke, Basti, dass du eingesprungen
Ja,
bist. Das
alles gut.
nochmal.
Nee, alles gut. Mal gucken, dass wir
Ich
das jetzt
freue mich
irgendwie
auf die
kriegen.
Zeit, wenn du wieder öfter dabei bist. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war eine gute Folge. In
Ja,
diesem Sinne,
bisschen
teilt
viel
es
Schwachsinn, aber.
und abonniert uns auf allen Kanälen. Auf YouTube kommt da wieder eine reißerische Überschrift drüber, damit auch andere Fans, die uns dann hassen, auch die Videos anklicken.
Schalke wird
Genau.
abgefackelt.
Zum Beispiel.
Können wir auch einfach als Sendungstitel nehmen. Ich würde das einfach als Sendungstitel nehmen. Ich finde das so geil. Das triggert wieder irgendwie 500 Leute, diesen Podcast zu hören. Nur um auf den Satz zu warten, wo wir sagen, Schalke wird abgefackelt.
Also jetzt quasi am Ende.
Ja, genau, jetzt am Ende.
Und oder? Ja, aber ja, okay. Schalke wird abgefackelt.
Ja.
Aber das nimmt doch keinen Bezug auf Elversberg.
Ist doch scheißegal. Das ist doch eine Welle der Gewalt, die durch das Paderborner Stadion schwappt, nimmt auch keinen Bezug auf die Realität.
Herr Marshmallow sagt, wir müssen das dann abgefackelt nennen.
Sehr gut, wunderbar. Ah, das ist doch ein Traum. Der Chat, das ist wirklich eine Freude gewesen heute. Also wie viele Side-Stories wir hier reinbekommen haben, ist unfassbar, oder?
Also, das war echt eine gute Podcast-Folge.
Den Schwiegervater von Antonio Di Salvo kennen wir jetzt alle.
Günter Rybacik.
Ja, können wir auch aussprechen.
Wer ist der nicht auch mit Pavel Dotschev irgendwie nein, das war jemand anders.
Verschwägert.
Nee, geht ja nicht. Nee, ich glaube, das war, egal, Petkov, Gerov. Nee, ach, ich krieg's nicht mal genau hin. Wir haben hier auf jeden Fall coole Geschichten, die viel zu selten ihr den Weg in diesen Podcast finden.
Ja.
Vielen Dank, ja, auch von mir. Tolle Beteiligung im Chat.
Sehr gut.
Pavel ist vereinslos, das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Vielleicht braucht Schalke ja nächste Woche einen neuen Trainer.
Pavel Dotschev für Schalke wäre auch ein guter Titel. Sag mal,
ja,
ich sag's dir, genau wie es ist, ne? Von also das wäre was.
Das wär
cool. Ich dachte, der ist immer bei Aue irgendwie sehr lange gewesen, aber.
Ja, war auch zweites Mal, jetzt aber nicht mehr.
Ja.
Wohnt hier um die Ecke.
Ich weiß, hier mal joggen. Du beobachtest ihn ja öfter beim Laufen.
Schon ja, ich sehe ihn immer Jahren. Wieder. Ich sehe ihn immer wieder joggen, ja, tatsächlich. Man muss hier um die Ecke wohnen.
Ach so, kannst du ihm ja mal hinterherlaufen, dann weißt du.
Ja, einfach mal rausrecken. Pavel, bleib doch mal stehen.
Sehr gut. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Wir hören uns nächste Woche. Viel Spaß am Wochenende. Wir sehen uns im Stadion. Ja. Macht's
schöne Woche.
Gut.
Bis dahin. Ciao. Spitzenreiter SC!